Olaf, pass auf, es gibt drei Sachen, die gehören nicht in ein Kundengespräch. Politik, Sport, Kirche. Habe ich mich mein Lebtag dran gehalten. Und wenn ich heute so gerade auf Facebook auch viele Kollegen sehe, dann denke ich, ihr hättet den gleichen Struggle haben sollen wie ich. Da hattest du keine Positionierung, da hast du geklopft, da hattest du einen Verkaufstrichter und der hieß dann, wenn du 100 Türen geklopft hast, dann hast du mindestens ein oder zwei Abschlüsse in der Tasche. Und man mag dazu stehen, wie man will. Eins habe ich aus der Zeit mitgenommen. Ich werde nie verhungern. So, unser Terminkalender hier in Spanien ist 2 bis 3 Wochen im Voraus ausgebucht, ohne dass wir da was für tun. Meine Frau und ich, wir sind ausgewandert nach Spanien, weil wir uns in die Kultur verliebt haben, weil wir die Menschen hier mögen, die Art und Weise, das Leben.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch bitte gerne auf der Plattform Ihrer Wahl und liken Sie ihn, denn das würde mich A freuen und B würde auch dem Podcast-Algorithmus uns auch helfen. Aber kommen wir jetzt mal zu meinem heutigen Gast. Ich glaube, auf niemanden meiner bisherigen Gäste trifft es besser zu, dort leben, wo andere Urlaub machen, als auf ihn. Denn er wohnt da, wo im letzten Jahr, ich habe heute mal nachgeschaut, 13,4 Millionen Deutsche Urlaub gemacht haben. Und wer jetzt an Malle denkt, der liegt falsch. Denn ich habe von ihm schon gelernt, dass Malle ein Ort in Belgien ist und er auf Mallorca lebt. Dorthin ist er nicht nur vor ein paar Jahren ausgewandert, sondern von dort aus berät er mit seiner Frau zusammen auch zum Thema Versicherung, Finanzen. Und hilft auch Leuten ebenfalls auszuwandern nach Mallorca. Und über all das und vieles mehr spreche ich heute natürlich mit Olaf Jürs aus Cala Radiada. Hola, Olaf. ¿Qué tal?
Muy bien, gracias. Und auf Mallorquin kannst du, es gibt übrigens eine witzige Geschichte, ich komme ja aus dem Norden von Deutschland und da sagst du ja den ganzen Tag Moin. Und sowas gibt es tatsächlich hier auf Mallorca auch. Du sagst hier den ganzen Tag Web Comba, das heißt Hallo, wie geht es? Schreibt sich UEP, ist so klassisch Mallorquin, Web Comba und ja, mir geht's gut, Mavi.
Webcomba, okay, wir lernen. Also zu viel mehr reicht mein Spanisch nicht, obwohl ich mal
Das war
das
Mallorquin.
Marokkin, okay. Aber
Eigene
Hola, ¿qué tal?
Sprache.
Hola, ¿qué tal? Ich könnte noch sagen, dos cervezas, por favor.
Aber wir haben uns ja heute auf Rotwein
Genau, wir haben
geeinigt.
uns ja auf Rotwein geeinigt und bevor jetzt hier ne, Gäste, Zuhörer denken, was, sie trinken um frühen Morgen? Nee, also wir nehmen das an dem Abend auf, also keine Sorge um unseren Alkoholgehalt. Wir nehmen am Abend das auf und zwar trinken wir beide einen Rioja, ne?
Das
Also
ist korrekt.
ganz genau. Und das erste Mal ist nämlich auch so eine Premiere, dass ich quasi beim Podcast Wein, ich glaube sogar alkoholische Getränke allgemein trinke.
Für mich ist der
Und
erste Podcast, also für mich ist auch eine Premiere, bleibt
super, super, super.
ein
Also
Premiere-Abend dann.
ein Premiere-Abend, ganz genau. Ja, das wäre schon, wir wissen, wir trinken Wein, wir wissen, dass du in Mallorca bist. Wir haben ja schon ein bisschen Mallorquinisch gelernt. Meine erste Bitte an meine Gäste ist ja mal, stell dich doch erstmal selbst vor, ganz kurz, mit drei Hashtags und sag, warum du die gewählt hast, warum die zu dir passen.
Ja, ich habe mir als Hashtag tatsächlich ausgewählt Hanseat auf Mallorca. Balance im Leben und Hashtag Gesundheit ist alles. Die hängen auch alle drei relativ zusammen. Möchtest du die Erklärung jetzt einzeln oder?
Kannst du, wie du willst, Hanseat auf Mallorca?
Ich finde, ich bin gebürtiger Hanseat. Bin in Bremerhaven geboren im Jahr 1962. Dementsprechend bin ich jetzt auch 62. Und habe dies Hanseatische wirklich mit der Muttermilch aufgesogen. Ja, es gibt da so ein paar Grundregeln und die ziehen wir hier halt auf Mallorca halt auch durch und das kommt anscheinend ganz gut an.
Ist denn der Mai, also der Hanseat ist ja eher, also ich habe ja jahrelang im Rheinland gelebt, ne, in Köln. Und das ist, glaube ich, so der Gegenentwurf zum Hanseat. Also wenn ich
Das kann man so sagen, ja.
den Kölner an sich so sehe und ich ein paar Mal im Norden war, ist der, also in Köln lernst du sehr schnell Leute kennen. Du sitzt nicht alleine in der Kneipe, als ob du willst oder nicht. Du kommst sofort mit Menschen ins Gespräch. Passierte mir im Norden jetzt weniger, muss ich festhalten. Ist das denn, gibt es auf Mallorca, also ist Mallorca auch eine spezielle Art von Spanien im Vergleich zu anderen, oder ist der Spanier an sich gleich?
Nein, also die Mallorquiner, auch wenn sie es nicht gerne hören, gehören ja schon mit in den katalanischen Raum. Und der Katalane an sich, die Handelsverbindung mit Katalonien, mit den ganzen Städten im Mittelmeerraum, ähnlich wie die Hanse, sind schon sehr, sehr ähnlich tatsächlich. Ja, also ich weiß, ich habe mal hier einen Termin mit einem Mallorquiner, einem Katalanen gehabt und war 5 Minuten zu spät. Woher jeder in Spanien sagt Mañana, Mañana. Und ich habe einen auf den Deckel gekriegt. Das war also, ja, habe ich gelernt.
Ach was,
Ja,
das ist
also die
überraschend.
Katalanen sind doch so ein bisschen in Richtung, also sagen wir mal so, Mentalität ist ein Unterschied zwischen Mallorquinern und Festland Spanien. Da gibt es einen Unterschied.
Und
Ich
der
will mich jetzt
Mallorquin.
nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es gibt einen Unterschied.
Es ist aber spannend zu wissen. Okay, ist also die Mallorquiner. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man da bei 5 Minuten, also ich dachte mir auch so eher, dass wir Deutschen halt einfach so sehr, ich weiß nicht, wer hat mir das denn erzählt, ich glaube, ein guter Bekannter oder von mir, der hatte einfach auch so, war so ein Auslandssemester, was weiß ich, wo einfach aber viele verschiedene Länder da waren. Und da gab es irgendwelche Veranstaltungen, Seminare, und da waren einfach nur die Deutschen und waren pünktlich. Also alle anderen Länder kamen einfach mal so, und jetzt nicht 5 Minuten, da kamen die halt mal eine halbe Stunde später oder so. Ja, es ist halt so, da die Deutschen wieder, weißt du, pünktlich, was soll das denn? Hätte ich jetzt gedacht. Na gut, haben wir schon wieder was gelernt. Okay, also Hanseat auf Mallorca, klar. Das zweite war Balance
Balance im
im
Leben. Also für
Leben.
mich eine unheimlich wichtige Geschichte, dass ich für mich immer einen Ausgleich schaffe. Das Leben besteht nicht nur aus einer Geschichte. Es ist nicht nur Arbeit, es ist nicht nur Freizeit. Es muss immer eine Balance da sein für mich, eine Ausgeglichenheit in mir selber. Das sagt man mir nach, dass ich sehr ruhig und sehr ausgeglichen bin. Und das ist eins so meiner Lebensinhalte. Bin ich drauf gekommen? Hashtag 3, Gesundheit ist alles. Warum sitzt Olaf heute auf Mallorca? Ich habe 2004, nein, 2003 habe ich aufgehört zu rauchen und dementsprechend ein bisschen zugelegt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fängst du mal an zu walken, dann wurde es joggen und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich mal einen Marathon. Und meine Frau hat gesagt, du gehst vorher zum Arzt und lässt dich durchchecken. Und ich habe gesagt, nee, brauche ich nicht. Ich bin ja letzte Woche noch einen Halbmarathon gelaufen, alles gut. Naja, ich bin dann des Friedens willen tatsächlich dann also doch zum Arzt gegangen. Und er sagte zu mir, Olaf, du hast kein Eisen im Blut, du kannst Marathon vom Fernsehen machen. Ich wollte also am 28. oder 29. April 2004 eigentlich den Hamburg-Marathon laufen. Ja, und den habe ich dann auch mit einem ganz besonderen Preis gewonnen, weil es festgestellt worden ist, dass ich Darmkrebs hatte. Und so bin ich natürlich den Marathon nicht mitgelaufen, bin stattdessen dann auf dem OP-Tisch gelandet und habe mich dann von meinem halben Dickdarm verabschiedet. Es ist alles gut verheilt, es ist alles toll, es ist alles super. Aber ich habe mir gesagt, wenn du mit um die 40 rum dir so eine Scheiße anfängst, musst du irgendwas in deinem Leben verändern. Und ja, dann haben wir Urlaub auf Mallorca gemacht und dann habe ich eine schöne Wohnung gesehen und ich war damals, ich bin ein Fan von Absicherung gegen schwere Krankheiten, ohne jetzt Gesellschaften zu nennen. Und ich war damals sehr gut dagegen versichert und habe das Geld 4 Wochen später auf dem Konto gehabt und habe mir dann hier eine Wohnung gekauft.
Sehr schön. Also zu dem kommen wir jetzt noch, aber es ist schon mal,
Ja,
also
aber das ist
das
so.
es
Der
ist.
Einstieg, deswegen der Hashtag Gesundheit ist alles. Also egal, wie viel Geld du verdienst, wenn du nicht gesund bist, kannst du damit nichts anfangen.
Exakt. Ja, aber kommen wir jetzt mal zu was anderem, zu Emojis. Und zwar meine Frage nach den Hashtags ist die Frage, was für ein Emoji wärst du und warum?
Das Sonnenbrillen-Emoji. Natürlich, ich lebe auf Mallorca. Da brauche ich eh immer eine Sonnenbrille. Und ich finde das von Anfang an, fand ich das cool. Das sitzt, also wenn du bei mir mal auf Facebook guckst, dann mache ich ja jeden Tag so mein Bon Dia und da ist immer eine Tasse Kaffee und mein Sonnenbrillen-Emoji und den mag ich einfach. So.
Brauchtest du heute auch eine Sonnenbrille? Ich muss sagen, heute in Leipzig zum Beispiel war es, die letzten Tage war so auch mal eigentlich schön, fast schon Frühling. Heute war hier, wir nehmen das übrigens am 26. Februar auf. Wenn man sagt, was? Heute ist so wunderbares Wetter. Am 26. Februar war in Leipzig den ganzen Tag, es war bedeckt, es war grau und es hat geregnet. Es war Herbst im Prinzip.
Soll ich da jetzt ehrlich drauf antworten?
Ja, sag mal, wie
Also
hast du.
wir haben es heute kalt. Wir haben die letzten Tage so zwischen 18 und 20 Grad gehabt und blauen Himmel. Und heute haben wir blauen Himmel und wir haben jetzt 14 Grad. Zeig mir das Thermometer hier auf dem.
Ja.
Aber wir haben es noch hell und wir haben noch blauen Himmel.
Ja, hier ist es dunkel und wir hatten den ganzen Tag keinen blauen Himmel. Deswegen ist auch vollkommen egal, dass es gerade dunkel ist hier. Ist halt so, ne? Ja, schön. Dann kommen wir jetzt mal zu vier Fragen. Entweder oder Fragen, du sagst was und warum, ne? Das erste ist süßes oder salziges Popcorn?
Süßes, klassisch.
Weil das.
Also ich habe salzig jetzt ein paar Mal probiert, es schmeckt mir einfach. Das ist einfach nicht so. Wenn ich, das ist wahrscheinlich auch eine Geschichte, eine Kopfsache, ja, ich beiße den Kopf Popcorn und erwarte was Süßes und wenn es dann salzig ist, passt für mich nicht. Also der Biss muss schon der Erwartung entsprechen dann oder der Geschmack muss der Erwartung entsprechen.
Das erwarten scheinbar die meisten, weil ich nämlich neulich wieder. Ich bin salziger Popcorn-Typ und ein guter Freund von mir hat neulich, wo ich einen Popcorn gemacht habe, reingegriffen, das so schön in den Mund gesteckt und ist einfach danach vom Glauben abgefallen, weil exakt das war nicht erfüllt, dieses Süße. Das zweite ist Berge oder Meer und bezogen auf Mallorca, meine ich jetzt mal.
Tatsächlich beides. Da könnte ich mich nicht entscheiden. Ich habe den Strand hier, ja, Büro raus, 150 Meter bin ich am Wasser. Also Wasser ist mir ganz, ganz wichtig im Leben. Aber ich bin auch leidenschaftlicher Motorradfahrer. Und ich liebe es, am Wochenende in die Tramuntana zu fahren und dann mit dem Motorrad so ein bisschen durch die Serpentinen durch und eine kleine Tour zu machen. Von daher wirklich beides. Ich bin nicht derjenige, der stundenlang am Strand liegt und brät. Ich bin gerne mal am Strand, liebsten abends, am liebsten dann mit Freunden und einer Flasche Rotwein und ein bisschen quatschen. Oder am Wochenende eben mit den Freunden in den Bergen mit dem Motorrad. Also kein klares Ja oder Nein.
Okay, das dritte ist Pasta oder Paella?
Paella. Pasta liebe ich auch, aber Paella, eine gut gemachte Paella ist ein Traum. Und
Ja, also,
zwar die Paella Negra.
was ist da? Also ich esse nichts, was aus dem Wasser kommt und nicht Hummer heißt. Und das Ding ist, also soll nicht so snob
Nein,
klingen, ich esse
nein,
nichts mit dem
nein,
Wasser.
nein. Also die Paella Negra wird auch Arroz Negra genannt, wird mit Tintenfisch Tinte eingefärbt, hat einen ganz anderen Geschmack und ist ein Traum.
Ah, okay. Und es schmeckt, gibt es da Geheimtipps in Mallorca, wo man sagt, das solltest du da essen oder das ist die allgemein, auch da, wo Tuch überhaupt ist,
Ja,
dann
es
nicht überall.
gibt einen Geheimtipp auf Mallorca zum Thema Paella. Ess sie nicht auf Mallorca, ess sie in Valencia, weil die haben das erfunden. Eine Paella isst du bis spätestens 14 Uhr. Danach wird keine Paella mehr gegessen. Hier findest du in jedem Restaurant natürlich eine Paella angeboten. Wenn ich eine Paella mache, dann fange ich damit einen Tag vorher an. Die braucht so lange. Wenn du in ein Restaurant gehst und eine Viertelstunde später einen Teller Paella auf dem Tisch hast, ja, gut. Deswegen Paella.
Ah, okay, also nicht vor, also, gut, also man isst sie nicht abends, ich denke mal, es ist zum Mittag das richtige Essen, später nicht mehr.
Ja, genau. Du
Und
kriegst auch in Valencia, wenn du nach Valencia gehst, du kriegst ab 15 Uhr keine Pizza mehr. In ganz Valencia nicht.
keine Paella mehr. Pizza wahrscheinlich,
Keine
Pizza
Paella.
wahrscheinlich.
Keine,
Ach,
Entschuldigung.
das ist ja
Keine
was.
Paella. Ja.
Das werden wir auch, also falls jemand nach Valencia fährt und sich wundert, warum man keine Paella bekommen hat abends, gibt es nicht mehr da. Offensichtlich. Spannend. Und du musst den Tag vorher machen, weil du so lange durchziehen musst, oder?
Ja, genau.
Ah, also so wie manche gute Suppen, die man einfach einen Tag vorher macht, weil dann mal beim Aufkochen dann
Es
nochmal
kommt
richtig gut wird.
darauf an, welche Gewürze du verwendest. Und ich nehme keine Fertiggewürze, sondern die wirklich reinkommen und dann brauchst du einen Tag.
Okay. Ja, gut. Und das Letzte, um jetzt mal von der Essenskultur zur anderen Kultur zu kommen, ist die Frage, Mickey Krause oder Jürgen Drews?
Jürgen Drews.
Keine Sekunde überlegt, weil.
Ist mir ein paar Mal hier schon über den Weg gelaufen auf Mallorca. Mein Sohn meinte mal, seine Tochter anmachen zu müssen, auch hier auf Mallorca. Also schon ganz witzige Geschichten erlebt. Nein, ich mag ihn einfach. Er begleitet mich, seit ich versuche, Gitarre zu lernen, mit einem Bett in Kornfeld. Und ich kenne ihn von den Les Humphreys Singers. Ich kenne ihn aus dem Musical Hair. Und von daher.
Stimmt, hat er ja auch mitgemacht. Les
Ja,
Humphreys
ja,
Sängers, das
ja, ja,
wusste
ja,
ich,
ja,
aber das mit
ja.
dem, also für die Jüngeren hier, ne, Jürgen Tres hat nicht nur gesungen, ich bin der König von Mallorca.
Nein, nein,
Also.
nein, nein. Das Bett im Kornfeld war, glaube ich, sein erstes das Lied, was ihm als Solosänger dann den Durchbruch in Deutschland gemacht hat. Und vorher war er eben sehr aktiv mit den Les Humphreys Singers und vor den Les Humphreys war das Musical Hair, ne, wo er eben auch mitgemacht hat.
Krass. Also bekleidet dich schon lange, schon ewig. Was wolltest denn du früher werden, bevor du überlegt hast, nach Mallorca auszuwandern? Und als du
Tischler.
Gitarre gelernt hast? Was?
Tischler.
Tischler?
Tischler. Tischler war wirklich ein Beruf und den konnte ich leider in der Form in Norddeutschland nicht machen. Ich habe nicht die passende Ausbildungsstelle gefunden, aber ich finde es unheimlich schön, aus Holz Dinge zu gestalten. Bin sowieso Handwerker, ich bin also gelernter Dreher. Und ich hätte so in die Richtung Drechsler, das ist ja auch mit Holz, hätte ich gerne was gemacht. Drechsler, Tischler, so in die Holzrichtung.
Und machst du heute Sachen mit Holz, wenn du sagst, dass du
Noch
Handwerker
nicht.
bist? Noch nicht.
Noch nicht. Ich bin ja dabei, so meinen Ruhestand so langsam einzuläuten. Kommen wir ja später noch zu.
Ja.
Aber habe da auch schon die ersten Schritte gemacht. Und irgendwann ist ja genau die Situation, die du vorhin schon von dem Wirt erzählt hast.
Ja.
Was soll ich denn dann machen, wenn ich nicht mehr arbeite? Und dann ist für mich also tatsächlich die Zeit neben Motorrad und Wohnmobil, dass ich dann also wirklich sage, ja, ich mache was Sachen mit Holz. Das finde ich gut. Also kreative Sachen dann machen, ne?
Ah, okay. Bevor ich Sie Gäste, wir haben in dem Vorgespräch gesprochen, habe ich gesagt, ich war am Wochenende in Reuschels Weinstube in Leipzig. Großartiger Laden, kann ich nur empfehlen. Und der Wirt müsste eigentlich nicht mehr arbeiten, hat uns aber erklärt an dem Abend, dass er nicht wüsste, was er sonst machen sollte. Weil es macht ihm halt Spaß. Und deswegen arbeitet er halt
Ja,
noch.
und für
Das war
mich
noch.
wäre dann eben in dieser Zeit dann eben was Kreatives mit Holzsachen machen, alte Möbel aufarbeiten. Mal gucken, wozu ich Lust habe.
Ich bin gespannt. Wir werden das
Ja.
wahrscheinlich auf Facebook wahrscheinlich mit ein bisschen mitbekommen, ne? Oder?
Das ist ja so bei mir. Ich bin ja jetzt auch dabei, den Uerto anzulegen, also die Beete anzulegen fürs Frühjahr. Und das teile ich auch auf Facebook.
ja, aber bevor wir kommen, was dazu kommen, was du in Mallorca alles machst, kommen wir erstmal zu, du hast gesagt, du wolltest Tischler werden, hast aber nicht die richtige Ausbildungsstelle gefunden, hast offensichtlich, wie ich gerade gehört habe, eine Ausbildungsstelle zum Dreher gefunden.
Genau, ich habe bei Hohenstein und Koppel dann Dreher gelernt. Und dann bin ich direkt nach der Ausbildung eigentlich wieder zur Schule gegangen, wollte dann noch einen weiteren Schulabschluss machen. Ja, und bevor ich damit fertig war, habe ich mich dann bei der Landespolizei beworben und habe da so die letzte Rutsche des Wachtmeisters mitgenommen. Ich bin also tatsächlich letzte Jahrgang der Wachtmeister. Wir haben damals mit einem ganz ordentlichen Gehalt angefangen. Das sollte dann 6 Monate später halbiert werden. Und davon habe ich gesagt, okay, dann verzichte ich auf den Schulabschluss, mache den bei der Polizei nach. Da wurde dann nämlich auch angeboten. Und nehme den Wachmeister mit.
Was ist Wachmeister? Was muss ich mir, als wenn das, ich kenne halt
Das
nur
ist
das Wort
einfach eine,
Wachmeister.
nein, das ist einfach eine Dienststufe. Und du
Okay.
bist. Ich bin zur Polizei gekommen 1983 und ich bin am ersten Tag befördert worden, also zum Wachtmeister. Und dann wurdest du Oberwachtmeister, dann Hauptwachtmeister, dann Meister und dann ging das so weiter. Das sind so diese Dienststufen. Und hinter jeder Dienststufe hängt natürlich auch ein bisschen Geld. Und ich bin damals zur Polizei gegangen und gleichzeitig wurde ich dann in dem gleichen Jahr Papa. Und von
Super.
daher die Hälfte oder das doppelte Gehalt zu haben, war dann schon eine klare Entscheidung.
Hat
Wie
Vorteile.
gesagt, mache ich ein halbes Jahr länger die Ausbildung, aber dafür habe ich das doppelte Geld.
Ja, wunderbar. Okay, dann bist du also, was hast du eine Ausbildung zum Dreher gemacht? Bist dann Wachtmeister geworden? Gibt es Wachtmeister
Also
eigentlich immer noch?
nein, nein, Polizist bin ich geworden, ne?
Genau, aber
Wachtmeister ist nur ein Dienst.
gibt es den Dienstgrad Wachtmeister noch?
Nein, nein, ich war der
Nicht mehr,
Letzte. Letzter
ne? Genau.
Jahrgang.
Aber jetzt sind die
April
doch.
3, April 83 war ich der letzte Jahrgang und in Schleswig-Holstein. Danach waren das Polizeihauptwachtmeister Anwärter.
Ah, okay.
So,
Gut.
und Anwärtergehälter dann eben auch.
Und also eigentlich hast du ja offensichtlich gut verdient, guten Job, der dir auch Spaß macht, bist aber jetzt in Mallorca und du bist nicht Wachtmeister auf Mallorca.
Das ist so richtig. Ja.
Wie bist du in die Versicherungsfinanzbranche gekommen?
Also grundsätzlich, ich bin erstmal Polizist aus Leidenschaft geworden, weil ich wirklich sagte, das ist etwas, wo ich auch zu 100% hinterstehe. Und ich bin eigentlich recht unpolitisch in der Öffentlichkeit. Mit guten Freunden ist das immer eine andere Geschichte. Aber die Politik hat mir dann das Polizeileben also wirklich versaut. Ich habe viele Dinge erlebt, die überflüssig waren, und habe dann gesagt, nee, das ist so nicht mehr ganz das, wo ich so zu 100% hinterstehe. Und dann habe ich, wie viele Kollegen, glaube ich, in meinem Alter irgendwann mal eine Anzeige gesehen, wo ich dann nebenberuflich ein bisschen Geld verdienen konnte. Und ich wusste natürlich aus der Anzeige nicht, was das war, habe da angerufen. Und schwuppdiwupp saß ich auf dem Seminar der HMI in Hannover und bin dann ganz klassisch im Strukturvertrieb gelandet.
Von wann sprechen wir? Also wann hast du die Anzeige gelesen? Also.
Das war auch 1983, so um den Dreh rum, ne?
Ah, okay,
83,
also.
ja, 83, 84, so um den Dreh. Nee, gar nicht, war 85. Entschuldigung, 85 habe ich angefangen. 85 habe ich die Anzeige gelesen im Sommer und habe dann bei der HMI angefangen und ja, nebenbei dann, ne?
Okay, also bist du Wachtmeister geworden und zeitgleich auch noch in der
Nee,
Finanzbranche.
zwei Jahre
Okay,
später
2 Jahre
dann
später.
nebenberuflich dann, ne?
Ja, und hast dann irgendwann, wo du gemerkt hast, gut, ich komme hier nicht mehr ganz klar mehr, also, ne, das Wachtmeister, Polizei ist nicht mehr,
Ich
hast du
sag mal,
dann
ich habe
überlegt?
dann HMI gemacht. Das ging dann so, das ist ja im Struktur meistens so, bis du deinen Struppi dann eingefangen hast. Ist er ganz lieb, danach mag er dich nicht mehr. Ich habe dann gewechselt in einen anderen Strukturvertrieb. Und dort habe ich tatsächlich dann nebenberuflich mehr verdient als hauptberuflich. Da war ich aber auch schon fertig mit der Ausbildung. Und habe dann gesagt, also irgendwie, ich muss was verändern. Ja, und dann habe ich dann relativ kurz entschlossen gekündigt und bin dann hauptberuflich im Strukturvertrieb erst tätig gewesen, habe dann aber gesagt, so, nee, das ist es nicht. Ich will eine Ausbildung machen und dann ganz normal bei der ARAG Ausbildung gemacht und dann.
Aber du bist im Strukturvertrieb, bist du reingekommen. Das war also 85, Mitte der 80er Jahre. Wann hast du dann gewechselt in einen anderen Strukturvertrieb? Auch in den 80ern oder sind wir schon
Auch in den 80ern, ja.
auch in den 80ern? Und danach hast du dann bei der ARAG angefangen. Also hast du
In den
aus.
90ern, Anfang der 90er habe ich bei der ARAG dann meine ganz klassische Ausbildung gemacht und dann, ja.
Hast du denn da auch schon sowas, ne, wir reden ja heute, ne, das Wort Positionierung hast du mit Sicherheit auch schon gehört, ist ja das große Thema in der. Hattest du da auch irgendwelche Zielgruppen, dass du sagst, okay, ich bin auf Polizisten spezialisiert, weil ich treffe halt, kenne halt viele
Nee,
oder.
nee, also bei der ARAG war es tatsächlich so, als ich in den Anfang der 90er dort angefangen habe, bist du dort noch von Tür zu Tür gegangen. Da hattest du keine Positionierung, da hast du geklopft, da hattest du einen Verkaufstrichter und der hieß dann, wenn du 100 Türen geklopft hast, dann hast du mindestens ein oder zwei Abschlüsse in der Tasche. Und man mag dazu stehen, wie man will. Eins habe ich aus der Zeit mitgenommen, ich werde nie verhungern. Weil ich weiß, egal was ich verkaufe, eins kann ich immer. Du kannst immer, wir haben in Hamburg dann gesagt, ich habe dann teilweise auch in Hamburg gearbeitet, ich war dann auch Regionaldirektor nachher bei denen und habe BDs geleitet. Wir haben dann gesagt, du gehst dann in irgendein Hochhaus bei schlechtem Wetter und lässt dich von oben nach unten durchsacken und du hast dein Geld, du hast deinen Umsatz gemacht. Du bist nicht verhungert, das ist eine reine Fleißgeschichte gewesen. Man mag so stehen, wie man möchte, über Seriosität etc., aber es gibt dir einfach die Sicherheit, dass du nicht verhungerst. Ich kenne viele Kollegen, die überlegen sehr, sehr lange darüber nach, wie sie zu Umsatz kommen. Ich sage, ja, und derzeit hättest du dann ja auch mal.
Ja, es ist nicht nur, dass du nicht verhungerst, sondern was ich ja auch, also ich spreche ja mit mehreren von euch Königsmachern, jetzt nur über 140 sind es schon. Und viele haben auch den Punkt, dass sie also jetzt nicht alle, ich habe auch schon von jemandem gehört, der auch im Hochhaus von oben nach unten ging und sagte, klopft an jede Tür und dann irgendwann passt das schon. Andere auch stehen in der Fußgängerstraße und so weiter und so fort. Was sie dann auch lernen, ist, dass dich Nein nicht tötet.
Nein,
Das
überhaupt
einfach,
nicht.
also, ne, dass
Es gehört einfach
du.
dazu. Du hast einen Verkaufsrichter, der Verkaufsrichter sagt, du musst 100 Türen klopfen und wenn du 100 Türen klopfst, sitzt du viermal am Tisch und hast einen Abschluss.
Und das hast du jetzt, warst du in Hamburg? Weil ich überlege gerade, wo hast denn du hier, wo
Ich
hast denn
habe
du
in
immer die
Lübeck,
100 Türen?
angefangen, dann ist die Geschichte da so ein bisschen, hat sich dann bei der ARAG verändert und ich konnte dann nach Hamburg gehen und bin dann Regionalleiter gewesen, habe eine Gruppe gehabt, habe denen das dann beigebracht, so von 12, 15 Leuten. Ich habe in verschiedenen BDs gearbeitet, im Raum Lüneburg, Stade, Hamburg.
Und das
Ja.
aber alles in den 90ern, ne? Das heißt, da war
Ja,
auch
ja,
noch
ja,
nicht
ja, ja.
digital oder so. Da Computer gab es vielleicht schon, doch, wahrscheinlich,
Wir haben
oder?
unsere Karten gehabt, wo du dann wirklich die Türen, dann Kreuze für die Türen gemacht hast, damit du dann dein Erfolg hattest und auch nachweisen konntest, wie viele Türen hast du geklopft, wie ist deine Quote und so weiter und so fort. Also das gab es auch, aber alles eben in Karteiform.
Ach, du hast aber echt, hast du wirklich jeden Tag hast du 100 Türen geklopft oder war das Ziel 100 Türen jeden Tag? Nee, oder?
Nein, aber ich habe jeden Tag mein Geld verdient.
Ah, okay,
Und
gut.
beziehungsweise ich habe mein dafür gesorgt, ich habe ja Mitarbeiter gehabt. Und die haben ja mit Garantien gearbeitet. Und für die Garantien stand ich als Regionalleiter ja irgendwo auch gerade. Also habe ich denen gezeigt, wie sie ihr Geld verdienen.
Und
Und
wie
die
hast du,
mussten, ja.
ja? Wie hast du damals deine Mitarbeiter bekommen?
Die ARAG hat Anzeigen gemacht ohne Ende. Dann haben wir Einstellungsgespräche gemacht. Und dann gab es einen Gebietsdirektor, der letztendlich die Entscheidung getroffen hat. Aber wir haben halt zusammen die Gespräche gemacht und dann
Worauf hast
haben wir
du,
die mitgenommen. Also es wurden immer Probetage gemacht. Die mussten immer ein, zwei Tage tatsächlich Probe arbeiten, um zu gucken, ob die überhaupt an der Tür mitmachen.
deine Frau macht jetzt primär eure Versicherungsgeschäft, aber ihr habt auch Mitarbeiter, oder?
Ja, meine Frau macht jetzt die spanischen Versicherungen. Wir haben drei Kolleginnen hier im Innendienst. Und meine Frau habe ich übrigens bei der ARA kennengelernt. Die kann das genauso wie ich.
Was mich gerade interessiert, ist einfach, du hast in den 90ern hast du auch Leute quasi ausgesucht mit, du warst in Gesprächen mit dabei, du hast Probearbeiten gemacht. Gibt es denn Dinge, wo du damals das gesehen hast, das ist ein guter Ding, oder den kann ich einstellen, der hat Potenzial? Und das ist die eine Frage, gibt es irgendwelche Faktoren? Und die zweite Frage ist, ist das heute noch das Gleiche? Also gibt es irgendwas, wo man sagt, vollkommen egal, wie die Medien sich verändern, einen guten Vertriebler erkennst du daran oder sagst du, heute sind die anders, heute müssen die andere Sachen können?
Heute sind sie anders. Heute sind sie anders. Es ist tatsächlich so, wir haben ja Mitarbeiter, wir haben auch in Deutschland noch ausgebildet, sind auch beide bei der IHK als Prüfer gewesen. Ich für die Versicherungsfachmänner, für die Kaufleute, meine Frau für die Fachwirte und Kaufleute. Und wir haben wirklich einen Wandel der Azubis mitgemacht, die Einstellung zur Arbeit haben sich verändert. Also diese ganzen Begriffe wie Generation Z und so weiter und was es da alles gibt, da ist schon was dran. Ja, das.
Aber gibt es denn so Grundfähigkeiten? Also weißt du, wo du sagst, es gibt irgendeine Art, wo du sagst, auch heute, auch klar, wenn man sagt, Arbeitseinstellung ist vielleicht ein bisschen anders, ne? So Work-Life-Balance, sowas, vielen sehr wichtig, was. Aber man sagt so, es gibt irgendwas, eine Art, also eine Charaktereigenschaft, wo du merkst, daran erkennst du einen
Nein,
guten
ist gar
Vertriebler.
nicht, ist, glaube ich, gar nicht eine Charaktereigenschaft. Du musst Ziele, du musst Träume haben. Wir kommen später zu einem anderen Zeitpunkt, zu deinen letzten Fragen. Du hast mir da schon mal ein bisschen was vorgegeben. Komme ich auf das Thema nochmal zurück. Du musst einfach eine Vorstellung von deinem Leben haben und du musst Ziele haben in deinem Leben. Und wenn du das hast, dann kannst du den Vertrieb erlernen. Dann hast du auch einen Motor dafür.
Ah, okay, also du musst Leute mit Zielen, mit inneren Wünschen finden, dann kannst du quasi sie zum Wenn die wissen, wofür sie es tun, im Prinzip, dann
Dann sind sie
tun sie
bereit,
es.
dafür das zu tun.
Gut, dann bleiben wir erstmal, okay, du bist jetzt, wir sind jetzt noch in den 90ern, du hast, bist bei der ARAG, habt auch, Auszubildende auch, hast deine Frau kennengelernt in den 90ern, gehe ich mal von auch aus. Und wir wissen ja schon, dass du Anfang der 2000er dann Marathon laufen wolltest, was es nicht funktioniert hat, andere Sachen hatte. Aber du warst die ganze Zeit bei der ARAG oder bist du zwischendurch noch gewechselt
Nein,
dann?
nein, nein, nein. Also nachdem ich dann meine Göttergattin kennengelernt habe und lieben gelernt habe, hat die ARAG das dann auch mitgekriegt und eine sehr konservative Gesellschaft, zumindest damals gewesen, und sagte, das geht nicht. Damit sind wir beide gegangen und sind damals dann zur Aachen Münchner gegangen, vom Regen in die Traufe, mochten das auch nicht, also zumindest der erste BD, mit dem wir zusammengearbeitet haben, ja. Der nächste dann nicht. Und dann haben wir gesagt, jetzt ist Feierabend, jetzt machen wir uns selbstständig.
Ah, okay. Und das war noch in den 90ern oder war das schon?
Das war am 15. März 2001.
Na, gut. 2001 also. Da habt ihr euch, seid ihr Makler geworden.
Da
Habt ihr
sind wir
euch.
Makler geworden, ja. Da haben wir unsere Firma gegründet in Deutschland, die erste. Und
Und ja, und dann habt ihr da dann jetzt irgendwie, also habt ihr dann einfach weitergemacht, wie ihr vorher gemacht habt? Habt ihr da auch quasi gesagt, okay, 100 Türen? Und
nein.
dann, oder gab es da irgendwie schon Zielgruppen oder was weiß ich?
Also auch keine Zielgruppen. Wir haben tatsächlich natürlich Kunden gehabt, die wir bei der ARAG schon betreut haben, die wir bei der Aachen München betreut haben, die uns einfach mochten. Und wir haben auch relativ schnell eine Aufteilung gehabt, dass das also meine Göttergattin sich dann mehr um den Innendienst gekümmert hat und ich den Außendienst gemacht habe. Sie für mich die Auswertung gehabt haben. Ich habe einen ganz pfiffigen BD gehabt bei der Aachen Münchner, der ein tolles System hatte mit scheiß Produkten, aber da konnte er ja nicht für, aber das System war gut und das haben wir eins zu eins übernommen und haben dann eben vernünftige Auswertungen gemacht, wo wir dann gesagt haben, so, was ist denn eigentlich dein Ziel? Wo willst denn du eigentlich hin? Also ganz klassisch mal so ein Erstgespräch mit Wünschen und Zielen aufgenommen, alle Versicherungen erfasst und dann abgeglichen mit den Möglichkeiten, die wir hatten. Und dann haben wir sie entweder in Bestand genommen oder wir haben Tausch oder Wechsel gemacht dann, ne? Und haben
Das
dann eben auf Empfehlung. Also da bin ich immer hinterher und das mache ich auch heute noch und da arbeite ich heute auch noch dran und dass ich dieses Thema Empfehlung immer auf der Palette habe, auf dem Schirm habe.
Ah, okay, also aktiv quasi Neukunden gewonnen über Empfehlung.
Ja.
Und sind wir jetzt immer noch in Hamburg oder wo warst du
Wir
da?
sind
Gab
im
es in Hamburg?
Raum Lübeck, Hamburg bis Fehmarn hoch, bis Lüneburg hoch. Meine Frau kommt aus Lüneburg. Und damals bin ich also wirklich noch jeden Tag mit dem Auto unterwegs gewesen, von Lübeck aus, dann Richtung Hamburg, Richtung Lüneburg, Richtung Fehmarn und so weiter und so fort.
Okay, gut, also habe ich jetzt dann selbstständig als Makler gemacht und da schon eine Affinität zu Mallorca gehabt. Habt ihr quasi Urlaub immer auf Mallorca
Wir
gemacht
haben,
oder?
da fing das an mit dem ersten Urlaub auf Mallorca, wo meine Frau eben nie hin wollte und dann sich nach der ersten Nacht komplett verliebt hat in die Insel. Und dann, ja, ist es so, dass wir dann erst hier Urlaub gemacht haben und dann durch die Geschichte, die ich schon erzählt habe, mit meinem Darmkrebs dann eben 2004 mir dann eben, haben wir uns hier eine Wohnung gekauft und haben gesagt, so, hier wollen wir zur Ruhe kommen.
Also wo genau wart ihr auf Mallorca, dass sich deine Frau in die Insel sofort verliebt hat? Ich vermute, es war nicht, was weiß ich, Ballermann, Schinkenstraße und so weiter.
Es war tatsächlich Cala Radiata,
Ja, wo ihr jetzt auch seid.
wo wir jetzt auch sind. Es war tatsächlich das Café Noirs. Ich mache da mal Werbung. Das Café Noirs hat eine ganz kleine Außenterrasse direkt am Meer im Hafen. Und dort haben wir gesessen und haben die Sonne gesehen und wie die sich im Wasser gespiegelt hat und haben dann gefrühstückt da. Da sagt sie, hier kriegst du mich nicht wieder weg. Ja.
Sehr schön. Aber es war auch schon gezielt, ihr wolltet nicht auf die Partyseite von Mallorca, sondern die andere Seite.
Also
Ne?
wir sind dann tatsächlich mit dem Leihwagen die ganze Insel abgefahren und alle größeren Dörfer und Städte abgeklappert, um uns ein Bild von der Insel zu machen und haben dann eben ganz klar gesagt, nee, Cala Ratjada ist es.
Ah, okay. Weil in den 90er war ja schon quasi das erste Mal so der erste Partyinsel Boom, würde ich
Ja,
sagen, wo einfach
ja.
nicht die ganzen Ballermann-Geschichten und sowas hochkam und das und da. Ich warte, ich habe mir von dem angeschaut, Kader gerade, ja, das ist ja genau die andere Seite, ist ja quasi sich eher davon
Genau.
entfernt.
Ja. Aber nicht anders ist, ne? Also hier ist im Sommer, Mai, Juni, so Pfingsten, die ganzen Vatertag, die ganzen Tage, ist das hier schon ähnlich wie Ballermann. Deswegen haben wir auch persönlich jetzt, wir arbeiten noch hier in Kalaratjada, aber persönlich haben wir unseren Wohnort dann tatsächlich in die Inselmitte inzwischen verlegt und
Ah, du hast mir eine Finca habt ihr quasi, ne? Wo auch
ja,
dann der Garten war.
wo es ein bisschen ruhiger ist, ja.
Habt ihr vorher schon, also ich will nur rausfinden, warum ihr nach Mallorca, habt ihr vorher schon woanders auch Urlaub gemacht und oder war Mallorca einfach sofort so endlich mal Urlaub und einfach so zack, das ist perfekt oder habt ihr
Nee,
vorher auch gehört?
Mallorca hat einfach gepasst. Die Insel, ne? Also ich mag Wasser. Ich bin ja Norddeutscher. Ich bin an der Weser, an der Nordsee groß geworden. Ich mag einfach Wasser. Und ich mag Inseln. Und von daher passte das einfach. Das war so Liebe auf den ersten Blick.
Gut, und dann haben wir jetzt 2004, was ein Schicksalsjahr war, sage ich jetzt mal.
Eine Veränderung.
Ne, also wo auf der einen Seite war einfach, ne, das war okay, wir haben jetzt einfach eine Wohnung gekauft, aber von eine Wohnung auf Mallorca kaufen zu, ich wandere dahin aus, ist ja ein großer, das ist ein großer Unterschied.
Das ist ein Riesenunterschied. Und da muss ich ganz
Wann?
einfach sagen, das ist im Laufe der Zeit gewachsen. Also wir haben immer mehr, die Urlaube wurden häufiger, die Urlaube wurden länger. Und was sich parallel eben entwickelt hat, zumindest in Spanien, ist die Digitalisierung.
Das wollte ich gerade fragen. Das wäre jetzt genau einer von den Punkten, wo ich sagen würde, hat man, also gut, das ist aber, da kommen wir direkt gleich dazu kommen. Ist es halt in Spanien tatsächlich digitaler, schneller digital gewesen als hier oder?
Selbstverständlich, selbstverständlich, selbstverständlich.
Selbstverständlich.
Ja, also wir haben hier Glasfaser 1000 Mbit-Leitung ist Standard, bis in den Router rein. Da gibt es keine letzte Meile. Neubauten werden mit 15.000er Leitungen gelegt. Das ist unglaublich. Ich habe eine digitale Signatur. Wenn ich irgendwas mit Behörden mache, dann muss ich nicht hin und unterschreiben, sondern wird aktiviert auf dem Handy oder auf meinem Rechner. Ich kann alles einreichen mit meiner digitalen Unterschrift, Autos anmelden, ummelden.
Seit wann geht das denn mit der? Du bist 2004 habt ihr die
Also
Wohnung gekauft?
2004 haben wir die Wohnung gelaufen, seit 2010, 2012 so, ist hier eine rasante Entwicklung. Das ist wirklich zu merken. Also ich sage mal, es gibt eine zweispurige Schnellstraße von Palma nach Managua. Das ist so ein schönes Beispiel. Viele, die hier schon mal Urlaub gemacht haben, kennen diese Straße. Und diese Straße ist in einem gewissen Zeitraum gebaut worden. In dem gleichen Zeitraum ist eine Kreuzung vor unserem Büro und Bad Schwartau auch verändert worden. Beides hat gleich lang gedauert.
Okay.
Ja.
Aber ja, gut. Geht also offensichtlich ein bisschen schneller, obwohl man ja sagt, hey, Spanier, die mit ihren Siesta und so weiter, offensichtlich haben wir Bürokratie. Aber du hast vorhin noch gesagt, ihr habt länger Urlaub gemacht. Es geht auch um Digitalisierung und alles. Hast du auch dann digitale Beratung? Wenn ihr länger Urlaub macht, habt ihr dann einfach eure Kunden nicht beraten, keine, oder habt ihr einfach schon frühzeitig angefangen, Online-Beratung zu machen oder?
Wir haben tatsächlich alles vorbereitet für die Online-Beratung. Wir machen das bestimmt schon 10, 12 Jahre jetzt, dass wir online alles haben. Und ja, dann durch Corona ist es wie bei allen anderen dann auch durchgeschlagen, dass dann wirklich heute macht ja keiner mehr irgendwelche Hausbesuche. Also kann ich mir nicht vorstellen.
Nicht viele, keiner würde ich nicht sagen. Spreche auch mit anderen Leuten, aber die wenigsten. Es hat sich mehr entwickelt dahingehend. Aber ihr habt ja trotzdem immer noch, wir sind jetzt gerade bei 2004, ihr habt eine Wohnung gekauft bis 2010, wo auch alles digitaler wurde. Aber dein Kundenstamm war immer noch Deutschland,
Der
primärer.
war primär Deutschland, natürlich. Ist mein Kundenstamm ist heute noch primär Deutschland, obwohl ich nur noch als Minijobber da kommen wir ja später zu,
Ja.
da rumturne. Aber ich habe hier tatsächlich Immobilien gemacht. Das ist so eine Geschichte, die wir sind ja auch Immobilienmakler in Deutschland gewesen und habe dann hier viel auch gelernt und habe dadurch dann auch hier mal ein bisschen Geschäfte gemacht. Das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Und dann kam eigentlich die Situation, dass wir uns wohnlich so ein bisschen verändern konnten, 2016, was wir dann auch genutzt haben. Und dann sagte meine Göttergattin irgendwann, sag mal, was machst denn du da eigentlich? Ich bin dann immer Montagmorgen dann losgeflogen von der Insel. Sie war schon seit 2016 hier, 2015, 2016, so um den Dreh rum. Hat nur noch von hier gearbeitet, hat ihre Kunden ganz normal von hier betreut. Oder unsere Kunden. Und ja, und ich bin immer rübergeflogen und habe dann die Kunden noch besucht vor Ort. Und dann sagt sie, was machst du eigentlich? Lass uns doch mal kaufmännisch gucken, ob man das nicht auch anders hinkriegt. Ja, und dann war das eine relativ fixe Entscheidung. Und dann haben wir 2018 unser Haus verkauft in Deutschland, haben uns eine kleine Wohnung in Lübeck genommen und haben dann unseren Lebensmittelpunkt hier auf die Insel verlegt.
Okay, Stammkundenbetreuung, verstehe ich, geht weiterhin. Kannst du jetzt, also wenn die dich kennen, dann kannst du einfach sagen, lass mal telefonieren oder Videochatten, das ist ja einfach. Aber habt ihr damals auch, dann hast du auch dann Neukunden schon, oder habt ihr noch weitere Neukunden über Empfehlungen in Deutschland? Ich vermute mal, du bekommst in Deutschland keine Neukunden, die auf Malle, auf Mallorca, auf Mallorca wohnen.
Und da liegst du mit der Vermutung völlig falsch.
Ach was.
Hamburg hat die meisten Millionäre, sagt man ja immer so schön in Deutschland.
Ja.
Such sie mal in Hamburg.
Ah, okay, die haben also quasi alle eine Finca auf
Nein,
Mallorca.
du triffst sie hier beim Essen neben dir am Tisch und kommst mit ihnen ins Gespräch. Und ich muss wirklich sagen, dass ich noch nie so einfach zu Neukunden gekommen bin.
Wie, du
Wie?
bist in einem Restaurant auf Mallorca
Du
und
lernst
neben
Menschen, du
dir.
lernst ja überall Menschen kennen. Du bist ja, der Deutsche ist ja im Urlaub wesentlich gesprächiger als im Alltag.
Ja.
Und ich komme hier jeden Tag mit neuen Menschen ins Gespräch.
Ach so, du gehst quasi essen und triffst quasi
Und mach
Akquise
dann
essen.
Akquise essen. Genau so ist es. Oder Akquise trinken.
Aber so bekommst du also heute, also, aber das ist jetzt
Ja,
nicht, dass es.
ist so ein bisschen anders, aber das ist mal ganz grob. Dazu muss man wissen, wie wir heute aufgestellt sind. 2018 habe ich mir dann erstmal eine Sabbatzeit genommen und habe gesagt, ich mache gar nichts mehr. Und dann ging es mir wieder im Wirt. Ich habe gesagt, so, ich kenne jetzt alle Restaurants hier in der näheren Umgebung, ich kenne jetzt alle Speisekarten, ich weiß, wie alles schmeckt. Das kann es jetzt nicht sein bis zum Lebensende. Ja, und dann hat der ein oder andere gefragt, warum machst du nicht hier Versicherungen? Und dann haben wir uns auch gefragt, warum machen wir das eigentlich nicht? Und dann haben wir mal schwuppdiwupp hier eine GmbH, die heißt GSL, gegründet. Und ja, haben dann unsere erste Firma hier gehabt, die Allfinanz Mallorca.
Kann man denn eigentlich, du hast dann aber mit Allfinanz Mallorca, hast du auf Mallorca an deutsche Versicherungen vermittelt? Stell ich mir so
So
vor,
ist
oder
das. Jo.
Finanzprodukte.
Genau.
Vermittelst du auch spanische Versicherungen?
Ja. Ja.
Wie
Also
groß ist denn der Unterschied
wir
zwischen den beiden Märkten?
erstens mal, wir sind seit 2008, seit der Registrierungspflicht, sind wir in Deutschland und in Spanien als Versicherungsmakler zugelassen. Also da haben wir
Das
schon sehr, sehr lange im Voraus, die Weichen gestellt.
Seit
Ja.
2008.
Ja, seitdem die Registrierung war, dass du dann bei der IHK im Register sein musst, im Vermittlerregister, so lange sind wir auch schon im spanischen Vermittlerregister. Das geht dann über den Deutschen Industrie- und Handelskammertag in Berlin, der das dann direkt nach Madrid dann meldet.
Ich verstehe gerade, warum ist der, also in Deutschland war das die vom Registerpflicht 2008.
Ja.
Da war ich noch nicht in der Branche, deswegen habe ich da keine Ahnung gerade.
Ja, okay.
Aber warum musst du dann auch in Spanien? Ist das dann automatisch gewesen
Nein, das
oder
ist ja damals eine europäische Pflicht gewesen, keine deutsche Pflicht.
ach so.
Und dieses Vermittlerregister gibt es ja hier in Spanien oder in jedem anderen europäischen Land genauso. Und da wir sowieso da am Registrieren waren, haben wir gesagt, dann kreuzen wir mal Spanien mit an, zahlen nochmal 200 Euro zusätzlich, glaube ich, waren das damals pro Person und haben damit dann auch die Registrierung in Spanien gehabt und die ist dann nach Madrid gemeldet worden und damit durften wir hier auf dem spanischen Markt auch arbeiten. Das heißt aber nicht, dass das dann hier funktioniert. Also, um Gottes Willen, nein, nein, nein. Das dann nicht. Als wir dann rübergekommen sind, wussten wir, was die Registrierung wert war, nämlich gar nichts. Konntest dann hier alles wieder neu registrieren und hinterlegen und machen und tun, aber das ist eine andere Geschichte.
Aber erzähl mal, also okay, du bist dann einfach rüber, also du hattest 2008, hattest du halt gesagt, okay, registrieren muss gleich mit Spanien, läuft schon wunderbar, klasse Leistung. Und dann kamst du aus Spanien und dann, was muss man da, also dann, also kannst du nicht einfach in Spanien Versicherungen vermitteln, wenn du in Deutschland Versicherungsmakler bist oder sowas?
Doch
Oder
tatsächlich mit der, wenn
kannst
du
du?
die Registrierung hast, kannst du mit der Registrierung arbeiten. Du musst dann mit deinem Gewerbe anmelden, ganz normal wie in Deutschland auch. Und ja, dann kannst du hier auch Versicherungen vermitteln dann, ne? Auch mit der deutschen Registrierung.
Okay.
Willst du dann aber das Ganze weitergehend machen, dann brauchst du nachher tatsächlich auch die spanische Registrierung nochmal mit dem ganzen Kram zum Übersetzen. Du schreibst hier eine sogenannte Escritura. Das heißt, wenn du hier eine Firma gründest, eine GmbH oder Aktiengesellschaft, dann schreibst du eine Escritura und da kommen dann die ganzen Tätigkeiten rein, die du machen willst. Und da müssen dann die ganzen Sachen aus Deutschland dann eben entsprechend vorher amtlich übersetzt werden. Und das ist dann schon, ja.
Okay,
Also die ganze Registrierungsarie hier hat uns gut ein Jahr gedauert und gute 3000 Euro nochmal extra. Bis du dann so eine GmbH dann registriert hast und so weiter und so fort.
aber fachlich braucht man nichts Neues oder ich habe keine, sind die spanische
Fachlich wird
Versicherung?
grundsätzlich wird das erstmal anerkannt. Das ist ganz witzig. Es gibt also ein Anerkennungsverfahren. Da gibt es auch eine Webseite zu Berufsanerkennung in Spanien. Und da stehen drauf die ganzen medizinischen Berufe und der Immobilienmakler, der es übernommen. Und bei den Versicherungen ist es tatsächlich genauso. Du kannst also, du bist berechtigt, dann hier ohne weitere Ausbildung, ohne weitere Stunden deine Tätigkeit hier aufnehmen zu können. Jetzt kommt das Aber. Du machst die doppelte Pflichtstunden Fortbildung wie in Deutschland, hier 30 Stunden und die findet auf Spanisch statt. Also
Das.
setzt das voraus, dass du die Sprache kennst und dass du die Produkte kennst und kennenlernst.
Das, was mich zu der Frage nämlich führt, dass du Spanisch kannst, weiß ich, weil das hast du mir im Vorgespräch schon gesagt. Wie lange hast du denn gebraucht, um Spanisch zu können? Also so
Das ist
gut
ein
zu
Prozess.
können, dass du es, dass du diese, dass diese Weiterbildung machen kannst, sagen wir jetzt mal.
Das ist ein Prozess gewesen bei mir. Von ich bin 2010 war ich für 2 Monate in Barcelona an der Sprachschule. Wenn du so 2 Monate intensiv Sprachschule machst, gehst du eigentlich mit dem Niveau A2, B2 von der Sprachschule. Und damit kannst du schon eine ganze Menge erreichen. Und wenn du es dann noch übst, täglich pflegst, meine Kolleginnen, die hier alle sitzen, sind Spanier oder Argentinier oder mit Andalusier verheiratet. Wir haben ja also 3 unterschiedliche Dialekte im Büro und wir sprechen den ganzen Tag nichts anderes. Man lernt es dann auch. Und natürlich fragst du jeden Tag auch nach und lernst neue Worte kennen, neue Begriffe kennen und ja.
Und ist denn, weil das die nächste, weil nämlich, ich kann jetzt auch Deutsch, ne, von Geburt an, aber Versicherungsdeutsch ist ein bisschen was anderes, möchte ich festhalten. Ist es in Spanien genauso oder ist
Ja,
da,
ist genau das Gleiche.
ist auch
Ja,
komplizierter?
selbstverständlich. Ja, selbstverständlich.
Weiß nicht, ich dachte, wir Deutschen sind besonders kompliziert bei irgendwelchen Sachen.
Du lernst eine neue Sprache. Das ist ja nur egal, ob du Straßenspanisch lernst oder das Wirtschaftsspanisch für Versicherungen. Du lernst ja neue Worte. Es ist ja egal.
Okay.
Lernen musst du so oder so.
Gut. Und kannst du dich dann, ich frage meine Gäste immer nach ihrem ersten, wenn sie das erste Mal eine Kundenberatung haben, kannst du dich an deine erste spanische Versicherungsberatung erinnern, wo du in Spanien oder so.
Die ich jetzt mit dem Spanier gemacht habe,
Ja?
da halte ich mich ganz gepflegt zurück, weil meine Körpergattin deutlich besser spricht und
Ah.
sie tatsächlich auch hier die ganzen Zulassungen hat. Die habe ich nicht mehr alle gemacht. Sie hat ja zusätzlich zu dem, zu meiner Registrierung, die ich seit 2008 habe, hat sie hier die ganzen spanischen Registrierungen nochmal gemacht. Und da habe ich gesagt, ich lerne jetzt nicht nochmal die ganzen Schulungen, das meine ich nochmal.
Ah, okay, aber dann, also mussten Sie quasi, oder ist es ratsam, genau da nochmal solche Schulungen zu machen, dass du einfach die ganzen Versicherungsprodukte da.
Ja.
Ah,
Und da
okay.
unterstützen die dann aber auch, wenn die gibt es genauso Maklerbetreuer wie in Deutschland auch. Und wenn die dann Geschäft wittern und merken, dass du von irgendwas irgendwie Ahnung hast, dann geben die sich auch ganz viel Mühe und erklären alles und erklären es langsam und erklären dir die Produkte und dann, ja, dann musst du nur noch viel fragen. Weil in Spanien musst du sowieso immer sehr, sehr viel fragen. Die erzählen dir alles, aber du musst immer fragen.
Was ist denn so der größte Unterschied zwischen spanischen Versicherungsmaklerbetreuern, also spanischen und deutschen? Wenn du sagst, du musst viel fragen, musst du in Deutschland das nicht? Erzählen sie alles so?
Also, ich sag mal, in Spanien musst du grundsätzlich viel fragen. Es wird dir nur so viel erzählt, wie sie gerne möchten. Und den Rest musst du hinterfragen. Musst du hinterfragen. Das wirkliche Betonung ist auf hinterfragen. Damit du dann noch die andere Seite der Medaille kennenlernst. Ansonsten der Markt ist auch komplett unterschiedlich. Es gibt hier nur zwei Policen. Das eine ist eine Multirisk-Police für Gewerbe und das andere ist eine Multirisk-Police für Privat. Und die wird dann dementsprechend nach deinen eigenen Wünschen dann aufgefüllt. Aber ich sag mal, um so ein klassisches Beispiel zu sehen, mal für einen Unterschied. Viele Kollegen kommen ja auf uns auch als Ventillösung zu und sagen so, ich habe hier einen Kunden in Andalusien und sonst irgendwo, könnt ihr den versicherungstechnisch versorgen? Und das machen wir. Ist immer besser, als irgendwo auf dem deutschen Markt auf irgendeinen Anbieter zurückzugreifen, weil zum Beispiel die Hausratversicherung, Gebäudeversicherung hier komplett unterschiedlich sind im Verhältnis zu Deutschland. In Deutschland habe ich eine Hausratversicherung immer erklärt, stell dir vor, wir machen das Dach ab, wir schütteln einmal alles, was rausfällt, ist Hausrat. So, und in Spanien fallen halt die Wände mit raus, ne? Weil die Gebäudeversicherung nur die Außenwände versichert, nicht die Wände, die innerhalb des Gebäudes sind. Die sind in der Hausrat drin. Das heißt damit aber auch alle Leitungen etc. bla bla bla. So, da sind schon mal so klassische Unterschiede. Die musst du dann den Kunden hier auch erklären. So. Dann hast du hier eine Aufteilung zwischen Versicherungsgesellschaft und Konsortium. Das heißt, ein Schaden wird nie zu 100% von der Versicherungsgesellschaft gezahlt. Das siehst du dann auch auf dem Beitrag. Ein Teil des Beitrages geht zur Versicherungsgesellschaft, ein Teil geht zum Konsortium. Beide prüfen. So, und wenn wir jetzt, sagen wir als Beispiel, Hausratversicherung prüfen als Makler, dann ist es leider so, dass von 10 Policen 8 im Schadenfall tatsächlich nicht zahlen würden. Warum? Die meisten, die zu ihrer Versicherungspolice kommen, kommen über den Weg des Immobilienmaklers oder über die Bank. So ein Immobilienmakler macht die Wohnung in der Regel immer um ein paar Quadratmeter größer, lässt sich besser verkaufen.
Ja.
Und dann werden diese Daten, diese Angaben nachher auch in der Versicherungspolice übernommen. Dann haut der Versicherungsvertreter, sage ich jetzt mal, vielleicht auch nochmal 2 Quadratmeter drauf, um das Ganze dann nochmal ein bisschen abzurunden und zu sagen, ja, dann sind es also 95 Quadratmeter. Und erzählt dann noch was von Terrassen, die da anteilig mit zugehören und so weiter und so fort. Wir kennen die Gespräche. Und wir versichern tatsächlich nach dem Katastro, nach dem Katasteramt. In Deutschland sagt man Katasteramt, hier heißt es Katastro. Die Dinge, die dort drin stehen. Wir haben hier zwei Register. Das eine ist das Register für die Grundstückseigentümer und das andere ist das Katastro. Nach den beiden Registern musst du eigentlich versichern. Das heißt, wenn da im Katasteramt drin steht, das Ding hat 80 Quadratmeter, dann hat das auch nur 80 Quadratmeter. Und wenn dort steht, das ist die ABC-Straße, bei dir im Kaufvertrag steht aber ein anderer Straßenname drin, was hier durchaus möglich ist. Also allein die Straße, wo ich früher gewohnt habe, hat drei unterschiedliche Namen. Aber maßgeblich ist immer der im Katasteramt. Und in dem Augenblick, wo das Konsortium prüft und dann feststellt, dass die Angaben in der Versicherungspolice nicht übereinstimmen mit dem Katasteramt, legen die das Ding beiseite und schließen die Akte.
Ah, okay. Also ist da deutsche Gründlichkeit schon sehr gut für den Versicherungsschutz.
Hashtag Nummer 1, Hanseat auf Mallorca.
Gibt es denn, also okay, also ich sehe jetzt den Unterschied zwischen Versicherungs, also wenn ich mich in Spanien versichere, also ne, ich sehe da die Unterschiede. Gibt es denn auch, wenn du jetzt nach Spanien gegangen bist, hast deine weiteren, deine Krankenversicherung und sowas, alles läuft weiterhin oder musstest du da irgendwas ändern? Wenn man einfach, also wenn jetzt Marco sich überlegt, so, was der Olaf mir so erzählt, das ist eigentlich ziemlich cool auf Mallorca, will ich auch machen. Muss ich dann jetzt irgendwie eine
Wir
spezielle
haben
Versicherung mir
kom
zulegen?
komplett anderes System. Also, wenn du dich, es kommt darauf an, was willst du machen hier? Willst du dich selbstständig machen? Gehst du als Rentner rüber? Ja, das ist immer die Ausgangssituation. Was willst du tun? Als was kommst du rüber? Jetzt nehmen wir mal den klassischen Auswanderer, der dann entweder als Angestellter hier ist, dann ist er im Sozialversicherungssystem drin. Gehst du als Selbstständiger rüber? Willst du dich hier selbstständig machen? Bist du im Sozialversicherungssystem drin, weil das hier Pflicht ist. Anders als in Deutschland zahlen wir hier alle in das gleiche System ein. Es gibt keinen, der nicht einzahlt.
Okay.
Diese Sozialversicherung besteht aus der Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Krankentagegeldversicherung. Das war's. Und Rente natürlich. Und
Ja.
da muss jeder einzahlen.
Also jeder, also ist auch jeder Spanier gegen Berufsunfähigkeit versichert, wenn ich es richtig lese, ja?
Nicht toll, aber ja.
Ah, okay. Aber was mit deinen deutschen Versicherungen? Ich jetzt mal so, also ne, Marco, der keine Ahnung von Versicherungsthemen
So.
hat.
Ganz, also bei uns ist es tatsächlich so, Bianca ist Inhaberin der Firmen und ich bin erstmal ganz entspannt als Familienmitglied über sie versichert. Kostenfrei.
Okay.
Ja. Und meine Ausbildung habe ich bei der ARAG gemacht und die ARAG hat eine der besten privaten Krankenversicherungen und da bin ich heute noch. Auch wenn der ARAG das nicht schmeckt und sie mich immer wieder darauf hinweisen, dass sie nicht im Ausland zahlen wollen, dann weise ich sie darauf hin, dass sie das doch gerne möchten und dass das vertraglich so vereinbart ist. Aber das gibt immer bei den Rechnungen mal ein Heckmeck. Aber in der Regel klappt das. Aber die haben wirklich einen tollen Tarif.
Okay, sind allgemein, zahlen allgemein Krankenkassen auch im Ausland oder musste man da speziell bei sich schauen?
Nein, ich habe, das ist ja
Eine private Krankenkasse.
meine private Krankenkasse aus Deutschland. Die habe ich heute noch.
Ah, okay. Ja, aber ich meine allgemein, wenn man eine private Krankenkasse hat, kann ich immer davon ausgehen, dass die im Ausland zahlt oder muss ich da mal in den Vertrag reinschauen, weil ich es noch nicht weiß?
In Europa kannst du davon ausgehen, dass sie zahlt.
Ah, okay. Ich überlege mir gerade so, was du hast mir vorhin auch im Vorgespräch gesagt, dass bei den Wein hast du bei deinen bei deinem Haus- und
Anbahn.
Hoflieferanten, deinen Nachbarn geholt, die du auch, was du auch später gelernt hast, dass die über Goodbye Deutschland nach Dings gekommen sind. Und wenn ich an Goodbye Deutschland denke, dann gut, ich habe keine Ahnung, vielleicht vor 10 Jahren mal irgendwann geschaut, aber zumindest war es immer so extreme Fails, wo ich mir dachte, wie kannst du ins Ausland gehen, du hast keine Ahnung von irgendwas. Und das machen ja viele. Gibt es
Das
denn.
ist ja das Prinzip bei Goodbye Deutschland.
Genau. Und was gibt es denn so? Also, wir fangen erstmal kurz an. Was gibt es denn allgemein so für Fehler für Auswanderer? Weil ich weiß ja, du hast ja auch eine Auswanderergruppe. Also, eine nach Mallorca Einwanderergruppe, Auswanderergruppe, was weiß ich.
Ich habe drei Facebook-Gruppen mit gut und gerne 90.000 Leuten.
Die sich alle mit Mallorca befassen?
Nee, mit Spanien.
Mit
Spanien und
Spanien.
Mallorca. Also Mallorca, meine Insel, ist so etwas über 50.000. Dann Deutsch in Spanien ist bei 33.000. Und dann habe ich noch zwei kleinere Gruppen und mit.
Und da triffst du Leute, die schon ausgewandert sind oder die auswandern wollen? Oder was ist der?
Genau.
Hast du die Gruppen deswegen aufgemacht, um da quasi Kunden zu gewinnen? Oder? Also, es war schon eine Strategie. Es war jetzt kein, also sehr gut. Also, ne? Deswegen ja, also wir kommen gerade weg von dem. Am Anfang hatten wir noch so Empfehlungsmarketing, das war immer so wichtig, so neue Kunden. Offensichtlich hast du aber auch die neuen Medien entdeckt. Im digitalisierten Spanien. Also.
Ja, noch so noch mal Sachen andere, aber ja, es gibt verschiedene Sachen, die wir machen da.
Was sind noch so
Also
andere Sachen? Dann machen wir erstmal das durch kurz. Was warst du noch, wenn du sagst?
Ja, wir machen ganz normal Werbung auf Facebook. Wir haben eine Agentur, die für uns Werbung schaltet, für ganz normal Fahrzeugummeldung. Wenn du bei Facebook bei Fahrzeugummeldung Mallorca eingibst, dann kriegst du dann auch immer kleine süße Comicfilmchen von uns angezeigt. Und ja, dann haben wir die Gruppen, dann machen wir tatsächlich auch Empfehlungsmarketing weiterhin.
Gut,
Deutschland und Spanien, auch da haben wir das inzwischen digital gemacht. Wir sind Blaupartner, wir haben da so eine eigene Währung eingeführt bei uns, die Alfitaler. Wenn du mal eingibst, We Love Alfie, das ist so .com, das ist so unser Empfehlungsprogramm.
Alfitaler,
Und
das heißt, ich bekomme bei euch quasi Alfitaler, wenn ich Freunde, die nach Mallorca
irgendwas,
Urlaub machen,
irgendwas,
oder?
irgendwas weiterempfiehlt, ja.
Und von den Alfitalern kann ich dann was? Bei deinem Nachbarn Wein kaufen?
Wenn du das möchtest, also da gibt es Gutscheine deines Wunsches dazu und dann, ja.
Ah, okay. Und hast du da einen Partner dir gesucht? Die
Wie bitte?
Alfitaler, hast du da einen Partner gesucht, die Alfitaler akzeptieren, oder ist das quasi einfach nur eine Währung, wo du sagst,
Nein, das ist unsere Währung, die steht, ein Alfitaler steht auch ein Währungsumrechner dann ganz zum Schluss der Seite da
ah,
drauf.
okay.
Ein Alfitaler ist gleich ein Euro. Aber ich finde Euro so blöd und wir haben zwei Rauherdackel und wenn du die Alfis dir anguckst, dann sind das Rauherdackel und wir haben für jede Firma, ich bin jetzt noch dabei, gerade eine neue Seite aufgesetzt, noch dabei, die Videos zu machen, die dahinterlegt werden. Aber ist schon, bei der ersten Firma steht das schon und da kann man sich das schon mal angucken und dann.
Ah, und da gibt es Alfitaler, das ist quasi eure eigene Umrechnungssache, und dann kann ich Rotwein bei euren Nachbarn holen.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel. Ja, wie gesagt, das sind ja Auswanderer. Also du hast drei Gruppen, wo halt auch Leute kommen, die auswandern wollen. Das sind ja dann quasi, würde ich sagen, das sind ja schon die ein bisschen wissen, worauf sie sich einlassen.
Das sind aber nicht nur die Auswanderer. Also es sind ja auch gerade, und da wir sprachen hier vorhin auch über Neukunden, wir haben auch ganz viele Leute, die hier Wohneigentum haben. Die haben Wohneigentum in Spanien, die haben Wohneigentum in Deutschland. Und wir sind halt als Makler grenzenlos gut und arbeiten
Sehr schön.
auch länderübergreifend, weil wer kümmert sich um dein Haus, deine Wohnung in Deutschland, wenn du hier bist? Ja, wer organisiert da die Schadenabwicklung? Umgekehrt genauso, du bist in Deutschland, wer kümmert sich um die Schadenabwicklung hier, wenn was sein sollte? Und Versicherungen greifen ineinander, gerade diese Multi-Risk-Policen. Ich brauche ja nicht fünf Haftpflichtversicherungen. Wenn ich eine habe, die in Europa greift, dann brauche ich ja keine zweite in Spanien oder keine zweite in Deutschland. Ja? Also wir beraten da eben extrem länderübergreifend und gucken, dass du dann eben, wenn du die Möglichkeiten hast, dich so absicherst, dass du dann auch ein bisschen Geld sparst.
Sehr
Und
gut.
damit sind wir, das ist unser USP, wie man so schön heute sagt, da sind wir, haben wir ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, dass wir wirklich auf beiden Ländern, in beiden Ländern nicht nur zugelassen sind, sondern auch aktiv sind. Das heißt, wir haben ja eine aktive Firma in Deutschland, wir haben eine aktive Firma in Spanien. Und wir sind in den Tarifen drin. Und das passt ganz gut.
Das
Und
ist
so holen wir uns dann natürlich, das war ja die Frage vorhin, dann auch die Kunden, die hier ihr Fahrzeug ummelden, die nie beantragen, hier eine Wohnung, ein Häuschen, eine Finca oder sonst was kaufen, aber trotzdem noch ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, die liegen dann alles in einer Hand. Das ist die unsrige.
also es sind quasi eure Facebook-Gruppen Kundenbindung, zur Kundenbindung extrem gut, ne? Wenn ich es
Auch
richtig,
sehr,
richtig
ja,
sehe.
natürlich, ja.
Gut, aber dann kommen wir jetzt trotzdem mal zu den Auswanderern, weil ich sage, na gut, bei Deutschland, das sind immer so die Fails, ne? Wo man sagt, du gehst mal, was weiß ich, du gehst nach Paraguay und hast keine Ahnung von der Sprache, das ist nicht so clever. Aber ich glaube, dass die Leute, die in den Gruppen sind bei dir, die sind wahrscheinlich ja schon eher, die wissen, worauf sie einlassen, die haben Fragen, die werden wahrscheinlich schon ein paar, oder?
Die Fragen, wir machen ganz viel Online-Konferenzen dann eben mit Deutschland oder wo immer sie sind. Holland, heute Morgen waren holländische Kunden da. Wir haben Schweizer Kunden, österreichische Kunden. Also das ist, kommt aus allen Herren Länder. Und alles, was wir so ansprachen können, decken wir dann auch halt ab, dann, ne? Ob das nur Englisch ist oder. Und ja, dann wird eben über das Thema Auswanderung schon im Vorfeld viel gefragt, gesprochen. Die wissen dann schon, was auf sie zukommt.
Was sind so die wichtigsten Themen, auf die man achten sollte, wenn man auswandern soll? Abgesehen davon, dass man vielleicht die Sprache kennen sollte, wo wahrscheinlich Mallorca
Also das
noch.
ist wirklich das A und O. Ich finde, ein großer Unterschied in der Auswanderung heute ist, ich glaube, das hatten wir auch im ersten Gespräch schon mal angekratzt. Meine Frau und ich, wir sind ausgewandert nach Spanien, weil wir uns in die Kultur verliebt haben, weil wir die Menschen hier mögen, die Art und Weise, das Leben, wie sich das, wir haben ein süßes kleines Restaurant bei uns im Ort. Da sitzt du im Sommer mit deinem Stuhl und Tisch auf der Straße. Ja? Und die Straße wird dann zugemacht, da kannst du tagsüber durchfahren, wenn das Restaurant abends aufmacht, dann wird unten eine Barke vorgestellt und dann kannst du halt mit deinem Auto nicht mehr rein und dann, oder du fährst dann ganz langsam an den Tischen vorbei. So Dinge, die du dir in Deutschland nie vorstellen kannst. Ja? Wir haben hier ein Feuerwerk, das im August stattfindet. Neat the Fog kannst du mal bei YouTube reingucken oder kann jeder mal bei YouTube reingucken. Neat schreibt sich NIT, dann neues Wort DE, the Fog, FOC und dann meinetwegen den Ort Capdepera noch dazu. Und dann seht ihr Videos, wo ihr sagt, sag mal, sind die völlig bekloppt. Da wird Feuerwerk, also du gehst hin. Du gehst unter einer Brücke durch und wirst erstmal mit dem Hochdruckreiniger nass gemacht, damit dir deine Klamotten dann nicht verbrennen, weil das Feuerwerk wirklich nur auf 2,50 Meter Höhe ist dann, ne? Und das sind alles so kulturelle Dinge, in die wir uns verliebt haben, wo wir gesagt haben, hey, die sind lebensfroh, die haben eine Einstellung zum Leben, die passt für uns. Und deswegen sind wir ausgewandert. Und wir stellen heute bei ganz vielen Auswanderern fest, dass die, die früher ausgewandert sind mit diesen Idealen, die wir auch hatten, und die, die heute kommen und sagen, Deutschland ist scheiße, ja, wir gehen jetzt mal nach Spanien, die sind nach einem Jahr auch wieder weg. Weil sie feststellen, dass sie hier auch arbeiten müssen, dass das hier auch vielleicht schwer, ich arbeite heute mehr als früher. Ja,
Warum?
weil es mir Spaß macht und weil es so ist. Also das ist einfach so, ja.
Also ist das irgendwie mehr Bürokratie oder irgendwas, was ich habe, was nicht so.
Nein, 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 es ist einfach mehr zu tun. Ne? Also von
Okay.
daher. Und du siehst, dass die Leute dann relativ fix auch wieder weg sind dann, ne? Also
Wie viel Prozent ungefähr sind schnell weg wieder? Weil das nach einem Jahr sind ja nicht alle. Es waren dann ja welche, wo
nee,
eine
aber die
Weile nicht mehr
Hälfte ist
dort.
weg. Die
Die
Hälfte ist weg.
Hälfte. Okay. Also nach einem Jahr sind 50% der Leute, die auswandern, aber wieder zurück, weil sie merken,
Passt nicht.
es passt nicht.
Und es sind immer die anderen schuld. Es sind die Mallorquiner schuld, die Spanier schuld, die Sprache schuld, das System schuld. Alle haben Schuld.
Nur nicht. Okay, also du sagst also, das Wichtigste ist halt, wenn ich auswandern will, dass ich mich weiß, worauf ich einlasse. Also die Kultur kenne, die Sprache am besten kenne.
Definitiv. Und ich muss ja auch wissen, warum ich auswandere.
Wenn ich sage,
Also
wegen Wetter,
nicht.
ja?
Ja, ist ein Grund.
Gibt's,
Klar. Also
ja?
wir haben ganz viele Leute, die hier überwintern, weil sie sagen, in Deutschland kriege ich Depressionen. Das passt. Was ich meine ist, ich kann nicht mit einem Hass mein Land verlassen, dann nehme ich den Hass mit, den habe ich in meinem Rucksack. Ja?
Okay, ja. Okay, wenn wir jetzt sagen, das Wichtigste ist, du musst dich wieder auf die Kultur einlassen oder die Kultur mögen, wo du hingehst, du musst wissen, wohin du
Ja,
gehst, am
ja.
besten noch die Sprache. Worauf muss ich noch achten? Gibt es noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, fällt mir auf, dass Leute, weißt du, stell dir das vor, jetzt hört ja einfach so ein, ne, so ein 40-jähriger Marco zu, der auch Versicherungsmakler ist, und ich denke so, was der Olaf da macht, ist eigentlich ziemlich cool, ich will auch nach Mallorca auswandern. Was für einen Fehler macht man oder was bedenkt man nicht? Also ich sage so, okay, das klingt super mit dem Feuerwerk, voll Bock drauf. Wetter ist super, Essen ist klasse, was aber beachten viele nicht? Gibt es da irgendwas?
Also du musst wirklich, das findest du auch in jedem Ratgeber, du musst Kapital für ein Jahr haben. Du musst das erste Jahr über die Runden kommen, ohne dass du Arbeit hast, damit du hier auch ankommen kannst, damit du die Sprache lernen kannst, die Kultur kennenlernst. Es sind halt Unterschiede, wie Handwerker kommen, was Zusagen angeht. Das ist nicht alles wie in Deutschland. Und ich darf auch nie vergleichen. Weil ich glaube, den größten Fehler, den ich machen kann, ist, mit Deutschland oder mit Österreich, Schweiz zu vergleichen. Ja? Ich bin in Spanien oder in jedem anderen Land, das kannst du
Ja,
beliebig
klar.
austauschen. Wenn ich auswandere, muss ich, denke ich, muss ich aufhören zu vergleichen. Ich bin in dem Land und da bin ich und da wollte ich auch hin und dann muss ich das so annehmen, wie es ist.
Und kann ich einfach so auswandern von heute auf morgen nach Mallorca oder sagt Spanien, ey Marco, du musst noch, was weiß ich, wir brauchen dein polizeiliches Führungszeugnis, weil wir wissen wollen, was du,
Naja,
dass du leben kannst. Ja?
du musst halt eine NIE beantragen. Das ist die Numero Identifikation der Estranjeros. Estranjeros sind Ausländer. Und die musst du bei der Ausländerbehörde beantragen. Die muss dir erteilt werden. Wenn du hier leben willst, musst du die Residenz hier beantragen. Wenn du die Residenz hier beantragst, das heißt, deinen Lebensmittelpunkt hier beantragst, dann gibt es dafür verschiedene Grundlagen, was wir vorhin schon hatten, mit welchem Motiv willst du hierher kommen? Bist du als Rentner? Dann bist du eben krankenversichert weiter über die deutsche Krankenversicherung. Da gibt es ein Formular, das wird dann an die spanische übertragen, sodass du hier ganz normal zum Arzt gehen kannst und eigentlich den gleichen Schutz hast oder wir sagen besseren Schutz hast als in Deutschland. Das Ärztesystem ist oder das Gesundheitssystem ist hier tatsächlich klasse, ist toll. Es fehlen halt nur die Zähne, musst du selber versichern. So, und du musst dann ein gewisses Kapital auf dem Konto haben. Das musst du nachweisen, das wird digital nachgewiesen, mit Zertifikat ausgestellt. Oder aber du sagst halt, ich will hier arbeiten, dann musst du einen Arbeitsvertrag haben, musst eine Wohnung haben. Oder du willst sagen, ich will mich selbstständig machen, dann musst du halt das Gewerbe anmelden. Das sind ganz normale Dinge. Und dann kannst du, wir haben die Niederlassungsfreiheit, ganz normal hier tätig werden. Kannst auch als Reporter, als rasender Reporter hier arbeiten, haben wir hier auch schon und ja.
Und wie lange dauert das im Idealfall?
Also im Moment muss man wirklich sagen, dauert es ein bisschen länger. Die Ausländerbehörde wird umgebaut und das schon ewig und wir warten also lange auf Termine. Das passiert ja alles nur online. Es werden immer pro Tag nur ein paar Termine freigegeben und dann musst du gerade im richtigen Augenblick auch da sein und dann klack, 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 klack. Für deine Kunden, die Termine reservieren dann. Und ja.
Aber wenn ich den Termin habe, also mal so, wenn ich jetzt stelle vor, ich sage jetzt heute, Olaf, super klasse, spannend, nächsten Wein trinken wir auf Mallorca, wenn ich dahin gezogen bin. Wann würden wir dann Wein trinken?
Wenn du eine Wohnung hast.
Nee, aber wenn ich
Das
auswandere,
ist ja
sagen wir.
das.
Achso,
Ja,
achso.
aber trotzdem, du brauchst ja erstmal ein Dach über dem Kopf.
Okay, du
Und du
musst
kannst
zuerst
dich.
eine Wohnung haben, du kannst nicht.
Du musst dir ein Dach über den Kopf besorgen und dann kannst du sagen, so, jetzt lege ich alles in die Wege, weil das ist ja das, was wir täglich machen. Wir beantragen die Termine, aber wir stellen auch eine entsprechende Bescheinigung aus, dass eben die NIE in der Beantragung ist, die Residenz hier in der Beantragung ist, die Fahrzeugummeldung in der Beantragung ist. Dafür sind wir, Restaurier nennt sich das. Das ist ein Dienstleistungsbüro und speziell eben für Estranjeros, für Ausländer. So, und wenn wir unseren Stempel darauf machen, dann hast du schon mal ein Stückchen Miete bezahlt dann, ne?
Ah, okay.
Und das ist ja das, was wir hier tagtäglich halt machen, ne? Die
Und dann
ganzen
kommt.
Behördendinge, wie was man immer überlegen muss, hat man Kinder? So, wann ist der richtige Zeitpunkt, um mit Kindern auszuwandern? Ja. Kinder sollten die Chance haben, die können das besser als die Erwachsenen, aber die sollten die Chance haben, zumindest die Sprache zu lernen. So. Es teilen sich natürlich die Meinungen. Nadal kennen Sie alle, den Tennisspieler, der hat hier eine fantastische Schule in der Inselmitte in Manacor, internationale Schule. Da kannst du alles haben, zahlst ein horrendes Geld, aber du isolierst deine Kinder damit. Weil die dann halt nur mit Menschen zusammen sind, entweder in dem Internat oder irgendwo auf der Insel verstreut. Ja, ich würde mein Kind immer hier auf die Dorfschule bringen, dass es die Dorfsprache lernt, die Menschen im Ort kennenlernt, Anschluss hat. Dann lernt das Kind, das kann nach einem halben Jahr die Sprache, die spricht nach einem halben Jahr perfekt Spanisch und Mallorquin, lernt in einem halben Jahr zwei Sprachen. Also ein Kinder kommt total unkompliziert. Aber dieses halbe Jahr musst du ihnen geben.
Erstmal sind die zwei Sprachen so extrem unterschiedlich. Muss ich mir jetzt quasi Moiakin sowas vorstellen wie, was ist, Ostfriesisch und Deutsch?
Nee, noch ein bisschen stärker.
Noch schlimmer, ja?
Ja, also das Katalan, wir haben ja zwei Amtssprachen, Katalan und Castellano. Die sind schon sehr unterschiedlich. Aber auch Katalan und Mallorquín, sagt man offiziell, ist ein Dialekt des Katalan, ist dann nochmal unterschiedlich. Also, nimm mal ein Beispiel. Eine Katze heißt auf Spanisch, auf Castellano, Gato, auf Katalan Gat und auf Mallorquín Mosch.
Okay.
Dann haben wir, den Hund, der heißt Perro auf Castellano, auf Spanisch, der heißt Gos auf Katalan und KCA geschrieben auf Mallorquín. Ja, das ist also schon unterschiedlich. Und Tisch heißt Messer auf Spanisch, auf Castellano und Taula auf Katalan und Mallorquín. Also das ist schon Riesenunterschied.
Okay.
Ist eine eigene Sprache.
Wie lange hast du gebraucht, um das zu können? Weil du kannst ja offensichtlich jetzt die drei Sprachen.
Nein, also ich spreche relativ fließend Spanisch. Ich verstehe relativ gut Katalan und Mallorquín und sprechen bin ich so beim so einem Niveau A2 ungefähr. Gut. Also ich kann so von mir erzählen, wo ich wohne, mein Tagesablauf so, ich kann in der Gastronomie bestellen, ich kann mein Webcam war und also so ein paar Sachen, aber ich kann noch nicht fließende Gespräche auf Mallorquín, das kann ich noch nicht.
Noch nicht, wir hören aber, es wird passieren.
Das wird passieren, selbstverständlich. Ich lebe hier und ich liebe die Sprache und ich habe so einen knalligen, der ist inzwischen auch schon etwas älter, der hat so als 10-, 12-Jähriger hat er angefangen, auf YouTube Videos zu machen auf Mallorquín. Das Ganze fing an, es gibt so kleine Hackbällchen, die heißen normalerweise auf Castellano, Albondigas. Albondigas gibt so Hackbällchen, so einer schönen Soße. Und auf Mallorquín sind das Pilotas, Bälle, Pilotas. Und er hat diese Pilotas von seiner Mutter so geliebt. Und irgendwann hat einer ein Video gemacht, wie er in die Küche reinkommt und sieht, dass seine Mutter dann Pilotas gemacht hat und hat diesen Freudenschrei auf ein Video aufgenommen und hat es bei YouTube hochgeladen. Und das Ding ist so viral gegangen, dass aus dem dann richtig so ein kleiner YouTuber wurde dann. Ne? Also der hat ausgesorgt. Der hat inzwischen auch schon Kochbücher rausgebracht. Sehr lecker übrigens. Und alles auf Mallorquín und das ist schon ganz, ganz cool.
Wie heißt der? Den verlinken wir, wenn du sagst, sehr lecker. Oder die Kochbücher sind auf Spanisch.
Miguel heißt er. Ich schicke dir sonst den Nachnamen, den schicke ich dir
Genau,
noch. Ich schicke dir den Link dazu.
schick mir,
Also.
wir verlinken es. Falls irgendwer, ich vermute, die Kochbücher sind auf Spanisch, also ich vermute, die werden
Nein,
nicht
auf
irgendwie
Mallorquín.
auf Mallorquin. Okay, nur falls jemand sagt, so was, leckeres Essen, ich verlinke es zumindest in der Podcast-Folge, wird es mit verlinkt, da kann man sich zumindest das
Also,
anschauen.
wenn du Miguel und Pilotas eingibst warte mal, ich mache das eben parallel bei YouTube. Das
Pilotas.
ist schnell gemacht. Miguel schreibt sich Miguel.
Ja.
Und dann Montoro, M-O-N-T-O-R-O.
Ja.
Und der lebt
Montoro.
jetzt in dem Ort, wo ich jetzt auch bin. Und der macht dann so Videos und die.
Miguel Montoro. Gut, wir verlinken ihn zumindest.
Ja, also cooler Typ. Ja, das ist so die ältesten Videos. Der ist dann hier mit seinen Pilotas durchs ganze spanische Fernsehen gegangen. Ganz taffer Typ und der erklärt eben den Campo seiner Eltern auf Mallorquín, der erklärt, was an der Orange gesund ist. Narantia in Castellano, Taronja in Mallorquín, also auch wieder so ein
Aha.
Beispiel.
Also lernst du über einen jungen YouTuber Mallorquin.
Auch mit Mallorquín und durchs Dorfleben natürlich, ne?
Okay, ich will nochmal zurück zu deinem Du hast die Facebook-Gruppe, sind auch Kundenbindungs-, Kundengewinnungssachen. Sind die schon gewesen, bevor du nach Spanien gekommen bist? Oder hast du das erst
Nein,
sehr
nein,
entspannt?
nein, 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 nein.
Also, wann hast du die gegründet dann?
Gegründet,
Ungefähr.
übernommen.
Ah, auch
Wir wollen
okay.
das Thema nicht so sehr
Nee, nee,
ausweiten.
gut. Nee, aber das war gut. Also, zumindest, die sind groß, weil nämlich, wir hatten ja vorhin noch, was die größten Fehler waren, was was man tun sollte, wenn man auswandert. Weil,
Also,
wozu ich noch.
genau. Also, du musst wissen, wo will ich hin? Mach in der Gegend Urlaub, egal, das ist welches Land das ist. Das spielt gar keine Rolle. Also mach ein paar Mal Urlaub da. Mach es zu verschiedenen Jahreszeiten. Guck dir an, wie die Infrastruktur ist, wie Ärzte sind, wie Schulen sind, wie Einkaufsmöglichkeiten sind. Was ist dir wichtig? Findest du das da, wo du hin willst? Ja? Das finde ich ist eine der wichtigsten Geschichten. Nichts über Hals über Kopf machen. Ich habe hier Jungs, ja, die haben sich hier Hals über Kopf in eine Spanierin verliebt und haben dann gesagt, ich wandere jetzt aus. Die haben aber auch tatsächlich nur einen Rucksack da gehabt. Alles gut, passt dann. Aber wenn in dem Augenblick, wo du mit Familie was machst, würde ich immer sagen, lass dir Zeit, guck dir den Ort ein paar Mal an, guck ihn dir, wenn es geht, über ein ganzes Jahr an zu verschiedenen Jahreszeiten. Guck dir an, wie die Menschen leben, guck an, wie du Kontakte knüpfen kannst. Ja, das ist so, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und beschäftige dich ganz viel mit dem System vor Ort. Wie bist du krankenversichert? Wie ist das mit Ärzten? Wie ist der Arbeitsmarkt? Wie ist der Wohnungsmarkt? Alles Sachen, die wichtig sind. Also für die Dinge, wo du dir hier eine Wohnung kaufst, kannst du dir auf dem Festland eine riesen Finca oder Villa kaufen. Ja, Mallorca ist völlig überteuert.
Ich wollte gerade fragen, weil ich weiß nicht, glaube ich, das muss zu Anfang dieser Corona-Zeit gewesen sein. Da haben scheinbar die Amerikaner Mallorca entdeckt und haben ganz viele gesagt, wir wollen jetzt nach Mallorca, und habe gehört, dass da seitdem irgendwie der Preis in Mallorca extrem angestiegen ist, weil Amerikaner Mallorca entdeckt haben.
Nein, das hat mit den Amerikanern gar nichts zu tun tatsächlich. Es gibt Makler, die sich auch auf den amerikanischen Markt spezialisiert haben. Aber tatsächlich ist das auf Mallorca eine Entwicklung seit der 70er Jahre, dass du eigentlich pro Jahr eine Wertsteigerung von ungefähr 10% hast.
Also, es ist eine sehr gute Wertanlage, sich Wohnungen auf Mallorca zu kaufen.
Ja, das erklärt mal meinen mallorquinischen Mitarbeitern, die eine Wohnung suchen.
Das ist schlecht, ja, aber ich wollte nur festhalten, wenn es so sich steigert, dass zumindest das Gute ist, aber halt auch teuer. Aber worauf ich noch hinaus wollte, war, ihr macht ja nicht nur in Versicherungen, wie man sagt, oder in Finanzversicherungen. Es tut ja auch Leute, was vorhin erzählt, ne? Heute waren, was waren, Holländer da, Schweizer waren da. Also ihr macht ja auch die Auswandererberatung, oder?
Genau, die Dienstleistungen, die zu der Auswanderung dazugehören, die NIE beantragen, Residenz hier beantragen, Fahrzeugummeldung von Deutschen auch oder von deutschen, österreichischen, Schweizer Kennzeichen auf spanische Kennzeichen, TÜV-Termine machen, Führerscheintausch, also all diese Behördengänge, Kinder bei der Schule anmelden, Gespräche dolmetschen zwischen Schule, Eltern, Kindern, all diese Dinge machen wir.
Ach so, ich melde doch Kinder bei der Schule an. Ich habe gerade TÜV. Okay, spanische TÜV ist ja genau wie der deutsche. Auch alle 2 Jahre, oder ist der.
Es gibt Asterix und Obelix, kennst du von dem kleinen gallischen Dorf?
Ja.
Das kleine gallische Dorf ist Mallorca. Mallorca ist nicht dem TÜV Rheinland angeschlossen. Der Rest Spaniens ja. Um die
Okay.
Frage zu beantworten.
Gut, die Frage, aber was mir die Frage ist, wie seid ihr dazu gekommen, diese Dienstleistung anzubieten? Also war das quasi von euch eine strategische Entscheidung zu sagen, so, okay, wir haben es gemacht, wir wissen, was die Probleme sind, wir können es anbieten? Oder habt ihr wie die Facebook-Gruppen gehabt und habt gemerkt, ey, hier fragen Leute nach, lass mal einfach das als Angebot machen?
Das ist genau der Punkt. Das zweite ist der Punkt, die Kunden sind reingekommen, könnt ihr mir da helfen? Haben wir gesagt, ja, probieren wir mal. So, und so haben wir unser Gebiet immer mehr erweitert. Ja, also das geht los mit, kannst du mir mal einen Angelschein beantragen? Ja,
Es
bis
geht.
all diese Kleinigkeiten im Alltag, an denen der Deutsche vorwiegend scheitert. Warum? Weil er die Sprache nicht lernt.
Okay, man braucht also auf Mallorca einen Angelschein, wie ich gerade lerne. Also, ja.
definitiv, das stimmt.
Ja, ich dachte nur, die Deutschen wären so extrem
Nein,
in
nein.
allem so akkurat. Offensichtlich der Mallorquiner, wo wir wissen, der ist ja quasi der Norddeutsche von Spanien, ist genauso.
Ja.
Okay, und jetzt habt ihr, also habt ihr zum einen das Finanzthema und zum anderen, dass ihr helft ihr Leuten nur nach Mallorca oder auch, seid ihr auch schon für Spanien expandiert, dass Leute sagen.
Tatsächlich auch auf Spanien weit. Warum? Wir haben zum Beispiel viele Saisonkräfte, die hier nach Mallorca kommen und sagen, ich arbeite jetzt hier in der Tauchbasis, ich brauche die nie. Ja, die brauchst du für dein Gehalt, für dein Konto etc. So. Dann kriegst du hier keine Termine. Dann rufen wir auf dem Festland an oder erstmal hier auf den Inseln, auf Menorca oder auf Ibiza und rufen da an, habt ihr Termine? So. Und wenn die dann keine haben, dann telefonieren wir mit Barcelona, dann wird mit Valencia, dann wird mit Madrid telefonieren und so weiter. Irgendwo kriegen wir einen Termin. Und dann sagen wir den Kunden so, pass auf, du hast morgen, übermorgen hast du in Madrid einen Termin, buch dir einen Flug, flieg hin, hol dir deine Knie ab. Und so kriegst du dann Kontakte zu den ganzen Behörden. Ja, und die weiten wir natürlich immer weiter aus.
Okay, aber ist halt aus
Kontakt,
Spanien.
kont Kontakte schaden nur dem, der sie nicht hat.
Das ist also in Spanien genau wie in Deutschland. Wie überall auf der Welt, würde ich mal fast vermuten. Wir sind fast schon am Ende. Ich habe nur eine Frage, stelle ich ich wollte gerade sagen, Kunden. Weil du gerade mit Kunden warst, meine Gästen immer. Und zwar, ich frage mal nach dem größten Misserfolg. Eigentlich in der Karriere, bei dir so, was war denn bei euch so, aber Misserfolg im Sinne von eher von Learning, ne? Nicht von negativen Sachen, sondern einfach so, was du erwartet hast, wo du gemerkt hast, hier liege ich vollkommen falsch, ich muss das da so und so machen. Und zwar in Bezug auf deine Auswanderung oder auf eure Auswanderung nach Mallorca. Was war denn so euer größtes Learning? Oder wart ihr schon so perfekt vorbereitet und wart gar nicht mehr überrascht von irgendwas?
Also, ich sag mal so, ich habe mein Learning, so, ich habe so ein Schlüsselerlebnis gehabt, eine ganz Pillepalle-Sache. Ich habe mir, das war Anfang der 2000er, als wir die Wohnung hatten, habe ich mir einen Ventilator gekauft im Sommer, weil es zu warm war. Ja?
Ja.
Und das Ding hat nach 3 Tagen den Geist aufgegeben. Und dann bin ich zurück in das Geschäft. Davon ausgehend, so wie in Deutschland auch. Ich gebe den jetzt ab und sage, ist kaputt, gib mir mal einen neuen. Du kriegst keinen neuen. Ja? Das Gerät wird dann eingeschickt zum Hersteller. Der kann dann in Barcelona oder in Madrid sitzen. Und wenn du dann einen brauchst, dann musst du dir einen neuen kaufen. Dann habe ich den irgendwann ein halbes Jahr später wiedergekriegt. Der sah so ähnlich aus wie der, den ich hatte, und es stand aber ein ganz anderer Name oben, unten drauf von irgendeiner Finger, weiß der Teufel nicht was. Also das Größte, was ich gelernt habe, ist, was ich wirklich mitnehmen kann und was ich auch jedem sagen kann, hör auf zu vergleichen. Du musst dich auf die Dinge einlassen, wie sie sind. Das war so mein Schlüsselerlebnis.
Es ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort. Man muss sich auf die Dinge einlassen, wie sie sind. Aber ich habe noch drei Fragen am Ende.
Na klar.
Ich habe ja noch, ach so, wir hatten noch, ich habe mir aufgeschrieben, man bekommt Leute, wenn man deren Traum kennt. Kommt das jetzt mit den Büchern oder mit den Erkenntnissen? Oder haben wir das noch? Du hast, ich habe vorhin nicht gefragt, was die Unterschiede sind oder woran man einen guten Vertriebler erkennt. Da meintest du, da kommen wir später am Ende noch dazu.
Da komme ich nachher nochmal zu.
Ah, okay,
Da können
gut.
wir jetzt gleich nochmal drauf
Gut,
bei
dann kommen
den
wir gleich
Fragen, die
nochmal.
jetzt noch kommen. Ja,
Ah,
genau.
gut. Ich wollte nur sicher gehen, weil das fand ist ja spannend.
Ja.
Ne? Genau. Okay, dann ist die erste von den letzten drei Fragen immer. Was denn für dich der beste Tipp in deiner Anfangszeit war, den du bekommen hast? Und zwar in der Anfangszeit in der Versicherungsbranche, ne? Wo du sagst, der
Das
hilft dir immer
war,
noch.
der Tipp war tatsächlich von einem Struki, der sagte, Olaf, pass auf, es gibt drei Sachen, die gehören nicht in dein Kundengespräch. Politik, Sport, Kirche. Habe ich mich mein Lebtag dran gehalten. Und wenn ich heute so gerade auf Facebook auch viele Kollegen sehe, dann denke ich, ihr hättet den gleichen Struggle haben sollen wie ich.
Das ist auch ein grundlegender Vertriebstipp, den ich auch kenne. Ich wusste nicht allgemein Sport, ich kenne nur einfach Politik, Fußball, Religion haben einfach nichts zu suchen. Also im Beruflichen, privat immer, aber im Beruflichen
Im
ist zu viel.
beruflichen Feierabend.
Zu viele Minen. Das stimmt, das ist tatsächlich ein Punkt, hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass man, das hat Facebook, mittlerweile auch LinkedIn, das irgendwie so verwischen und Menschen sich halt wie im Privaten fühlen, deswegen solche Themen ansprechen, wo ich denke, das ist halt, hätte man im Kundengespräch früher in den 90ern auch nicht gemacht, aber gut.
Ich habe hier eine wirklich erfolgreiche Immobilienmaklerin auf der Insel, die richtig, richtig gut war und die sich in Corona-Zeiten mit ihren Äußerungen komplett zerlegt hat und sich bis heute davon nicht erholt hat.
Ja, deswegen, sowas würde ich auch gar nicht. Sehr guter Stucki, eigentlich ein sehr guter Vertriebstipp. Ja, was hättest du gern am Anfang deiner Karriere schon gewusst, was du dir selbst hart erarbeiten musstest?
Wie einfach das Geschäft sein kann, wenn du das Thema Zielgruppe verstanden hast und dann wirklich einen Mehrwert für deine Zielgruppe liefern kannst, also ein Fachmann für deine Zielgruppe bist, dann kommen dir die Kunden von ganz alleine entgegen. Also unser Terminkalender hier in Spanien ist 2 bis 3 Wochen im Voraus ausgebucht, ohne dass wir da was für tun.
Und eure Zielgruppe sind Leute, die nach Mallorca ziehen möchten. Oder
Naja,
Einwanderer,
also
Auswanderer.
auch die Pendler, ne? Auch die Pendler, die jetzt hier eine Wohnung haben, eine Ferienwohnung haben, so wie wir das eben auch viele Jahre hatten, die hier ihre Wohnung versichern wollen, ihr Haus, ihre Finca versichern wollen, aber auch noch in Deutschland den Erstwohnsitz haben. Und das sind ja auch unsere Kunden. Und das ist ja gerade die Zielgruppe, mit der wir ganz, ganz viel heute machen, dass wir sagen, so, wir bringen eben zwei Länder, wir arbeiten grenzenlos gut, wir bringen eben zwei länderübergreifend in der Beratung zusammen dann, ne?
Ah, also ich bekam Mallorca, die ganzen Ballermann-Stars, die jetzt bald wieder ab April nach Mallorca ziehen, um jeden Tag da ihre Songs zu singen. Solche Leute, vermute ich. Ja?
Nee, der Geschäftsmann
Nicht?
aus Hamburg, der einfach sagt, ich kaufe mir hier eine Wohnung, ich kaufe mir hier ein Haus, ich kaufe mir hier eine Finca und fliegt da
Ah.
4, 5, 6 Mal im Jahr hin. Fürs Wochenende, für den Urlaub, etc. Und davon haben wir, das ist der größere Anteil,
Es
die
sind so
ihren
viele.
Erstwohnsitz in Deutschland haben, aber hier eben ihre Ferienwohnung haben. Und das sind unsere Kunden, das ist unsere Zielgruppe und damit haben wir auch richtig gut zu tun. Und
Okay.
das sind, wer sich in Deutschland oder aus Deutschland heraus eine Wohnung, ein Haus, eine Finca auf Mallorca leisten kann, gehört nicht zu den Ärmsten.
Das vermute ich auch. Aber ihr habt eine Finca, du hast gemeint, ihr habt eure gemietet, ne? Weil du hast eine Wohnung gekauft, hast du ja gesagt,
Ja.
Mallorca. Und aber eine Finca seid dann ins Landesinnere gezogen, weil es da entspannter, gechillter ist, ne? Wo du auch Sachen anbaust. Wie man dir bei den, wenn man mit dir bei WhatsApp,
Bei
bei
Facebook
Facebook folgt, kann
zuschaut.
man das sehen,
Das
dass du
kann man sehen,
da.
da kann man folgen und dann sieht man, dass ich am Wochenende richtig körperlich am Arbeiten bin.
Genau. Ja, okay, das hättest du gerne früher
Ja, das kann
gewusst.
ich nur jedem als Tipp geben, weil wenn du wirklich eine Zielgruppe hast und verstanden hast, dass du deiner Zielgruppe einen Mehrwert geben musst, ja, dann kommt das Geschäft von alleine. Wenn du den Mehrwert dann hast.
Das stimmt. Und ja, und das Letzte sind jetzt, welche Bücher kannst du dir empfehlen, die man gelesen haben sollte?
Grundsätzlich bin ich eine Leseratte. Also ich finde Lesen toll. Ich habe eine ganze Menge Bücher, aber ich bin nicht so der Fachbuchleser. Und was habe ich mir da als grundsätzlich Lesen macht für mich Kopfkino. Ich liebe das, weil das den Kopf dann auch frei macht von der Arbeit, von allen anderen Dingen. Deswegen liebe ich zum Beispiel Donna Leon. Es gibt für mich keine andere Serie, Kommissar Brunetti, Donna Leon, Kommissar Brunetti. Hat jeder vielleicht schon mal auf dem dritten oder auf dem ersten gesehen. Ein Kommissario in Venedig. Und da ist etwas, kommt jedes Jahr ein neues Buch raus. Das wird dann anschließend verfilmt. Und es gibt normalerweise, wenn du ein Buch gelesen hast und dann den Film schaust, da sagst du immer Katastrophe. Und da
Ja.
passt das perfekt. Da
Oh.
passt es perfekt. Also Donna Leon, Kommissario Brunetti, einfach eine Geschichte, wo ich sage, muss man mal gelesen haben, muss man mal geguckt haben. Ansonsten habe ich mir zwei sehr konträre Sachen aufgeschrieben, die aber doch in die Richtung gehen. Einmal Blue Chip, handelt von zwei Aktien, Leuten, die an der Börse gearbeitet haben, dann irgendwann mal die Nase voll hatten und dann aus dem Blue Chip ein Schiff gemacht haben, Blue Ship, jetzt auf Schiff
Ah.
bezogen. Von Seefahrt null Ahnung hatten, sich mit ihrem Geld, was sie verdient haben, einen irren Katamaran gebaut haben, bauen lassen haben, von dem sie keine Ahnung hatten, aber sie haben sich das Beste vom Besten gegönnt, sind dann da, ich glaube, irgendwie Rostock war eine Münde, dann losgeeiert und haben sich dann, um das Ganze zu lernen, dann natürlich erstmal einen Kapitän an Bord geholt, der ihnen das dann alles beibringen sollte. Der ist direkt nach Fehmarn ausgestiegen, weil die dann auf Fehmarn oder bei der Durchfahrt unterm Belt da erstmal gegen die Brücke gedonnert sind. Da hat er gesagt, nee, mit euch fahre ich nicht los. Also die beiden haben wirklich keine Ahnung gehabt. Und von da an haben die ihre Weltreise mit null Ahnung selber gemacht. Haben es hingekriegt und sind auch lebend zurückgekommen. Und auch mein drittes Buch ist so ein Klassiker, Thor Heyerdahl, Kon-Tiki. Kann ich genauso sagen, Burkhard Piesecke, Lehrer aus Lübeck mit der Vikingsaga, Expedition Vikingsaga. Und da komme ich wieder auf das Thema, was wir vorhin hatten. Das sind so Menschen, alles Bücher. Ich habe ganz viele Bücher von Seglern gelesen, Weltumseglern, Alt, Klassiker, modern, alles dabei, die Visionen hatten, die sagen, ich glaube an was. Thor Heyerdahl, das ist das klassische Beispiel, er sagte, die sind den Weg gegangen und ich probiere das jetzt aus und ich weiß das nach. Genauso Burkhard Piesecke, der dann mit seiner Vikingsaga sein Wikingerschiff gebaut hat und hat gesagt, nein, Kolumbus war zwar toll, aber er hat nicht Amerika entdeckt. Das ist viel, viel, viel Jahre vorher passiert und hat das dann nachgewiesen mit seiner Route dann, ne? Mit seiner mini kleinen Crew. Und ich liebe einfach, wenn Menschen Visionen haben und sagen, natürlich kann das alles in Stein gemeißelt sein, aber ich gehe trotzdem und kontrolliere das nochmal und gehe dann ihren Weg. Und das finde ich einfach phänomenal, ne? Das ist so etwas, was mich wirklich dann auch begeistert dann, ne?
Ja, und das meinst du auch mit den Sachen, da kennst du Vertriebler oder Leute, die einfach das
Ja, genau.
Potenzial zu Erfolg haben, weil sie einfach die Vision
Weil
haben.
sie eine Vision haben, weil sie sagen, so, der Jürs sagt mir jetzt, das geht so und so, ich probiere trotzdem nochmal meinen anderen Weg und einfach machen, ne? Macher sind. Macher ist eigentlich das Wort. Das ist so, egal in welche Richtung, das ist so, was
Ja.
ich cool finde, was mich irgendwo auch dann bei Leuten im Vertrieb dann auch irgendwo begeistert hat dann, ne?
Das finde ich gerade, das finde ich auch gerade sehr schön, weil ich finde begeistert, wie echt unser Gespräch. Und das war jetzt einfach nicht nur so, also muss ich festhalten, so ein Wein beim Gespräch ist sehr gut. Und ich kann nur unterstreichen, du hast ja vorhin am Anfang gesagt, so, ja, man sagt dir nach, dass du einfach ein sehr entspannter Mensch bist und sehr, das kann ich nach dem Gespräch mit dir echt nur unterstreichen und sagen, ja, es hat ein sehr schönes Gefühl gegeben. Also mir hat es
Danke.
gefallen.
Mir auch.
Ja, und ich hoffe, dein erster Podcast hat dir auch Spaß gemacht.
Ja,
Ja,
auf
das
jeden
freut mich.
Fall. Auf
Das
jeden
freut mich.
Fall.
Dann schauen wir mal, ob wir es irgendwo mit einem Wein auf Mallorca hinbekommen. In dem Café nebenan bei dir. Gucken wir mal.
Bienvenido, du bist immer herzlich willkommen hier.
Dankeschön. Danke für das Gespräch, ja.
Sehr gerne.
Ich hoffe, Sie stimmen zu, dass es ein entspanntes und äußerst interessantes Gespräch war, bei dem Sie vielleicht auch das ein oder andere mitnehmen konnten. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge bei Rotwein mit Olaf Jörs und mein Name ist Marco Petersohn. Das war eine Podcast-Produktion von Ass im Ärmel, dem Ass im Ärmel bei Presse, Medien und PR-Arbeit für Finanzdienstleister. Denn mit Social Media erreichen Sie bestenfalls eine Teil Ihrer Zielgruppe. Mit Ass im Ärmel Reputation und Reichweite innerhalb und außerhalb der eigenen Bubble. Auf Wiederhören. Und alles schon.